gleich vor auf meinsportradio.de. Die aktuellen Ergebnisse, die Stimmung aus den Arenen und alle Hintergrundinfos zu den Spielen. Immer, immer informiert sein, auch von unterwegs, mit der kostenlosen meinsportradio.de App.
Feiertag in den USA für alle NBA-Fans. Herzlich willkommen zur Trade Deadline Show hier live auf meinsportradio.de. Mein Name ist Andreas Thies und ich will euch mit drei Gästen heute durch den Abend führen. Es sind nur noch anderthalb Stunden hin bis zur Trade Deadline und wir wollen euch darüber informieren. Meine Gäste heute Abend sind die beiden Kollegen aus Triple Double. Das ist auf der einen Seite Felix Amrhein. Hallo Felix.
Hallo Andreas.
Und auf der anderen Seite Lars Kieler. Hallo Lars.
Hallo zusammen.
Und dann haben wir uns noch prominente Unterstützung geholt, nämlich von NBA Blogspot, NBA Chef Blogspot, Entschuldigung, den Torben Siemer. Hallo Torben.
Hallo Andreas.
Wir haben anderthalb Stunden jetzt noch vor uns und wir haben heute schon einen Trade gesehen, über den wir uns gleich unterhalten werden. Aber es ist ja durchaus sehr, sehr viel Spannung und sehr, sehr viel Knistern in der Luft. Torben, gibt es jetzt mal 90 Minuten vor Trade Deadline, gibt es für dich einen Trade, den du unglaublich gerne heute noch sehen wollen würdest?
Ja, ich glaube, es ist der Trade, auf den alle so ein bisschen warten, hoffen, spekulieren gerade und wo sich jetzt auch so ein bisschen die Anzeichen verdichten, dass die Verhandlungen recht weit fortgeschritten sind, und zwar, dass sich Paul George von Indiana nach Boston aufmacht.
Ja. Paul George zu den Boston Celtics, das ist ein Gerücht, was hier schon seit diversen Stunden durch die Internetwelt geistert und über das wir uns gleich auch noch unterhalten werden, über das Gerücht. Felix, gibt es aus deiner Sicht einen Trade, den du unglaublich gerne sehen möchtest, der nicht Paul George zu den Celtics heißt?
Der nicht Paul George zu den Celtics heißt, das ist interessant. Ja, ich würde es, glaube ich, interessant finden, wenn Andrew Bogut tatsächlich irgendwie getradet wird. Ich glaube allerdings nicht daran, dass das geschehen wird. Es wird dort den Buyout geben. Alles andere würde mich stark überraschen. Ansonsten hat Paul George ja jetzt Jimmy Butler und Carmelo Anthony so ein bisschen die Show gestohlen. Deswegen, ja, es ist schwierig, einen anderen Trade gerade zu favorisieren.
Ja. Lars, hast du noch irgendeinen Favoriten-Trade, den du gerne sehen wollen würdest?
Ja, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn PJ Tucker von Phoenix nach Boston getradet wird.
Nach Boston. Es ist die letzten Gerüchte gab es, dass es eventuell, dass er nach Toronto gehen sollte. Aber auch das ist noch nicht so klar. PJ Tucker gehört zu den Veteranen von den Phoenix Suns, für die Suns dann gerne einen Abnehmer haben wollen würden. Bei Tyson Chandler ist das noch nicht so klar. Auch Brandon Knight ist wohl auf dem Trade-Block bei den Phoenix Suns, aber da im Moment dann Abnehmer zu finden, das scheint nicht ganz so leicht zu sein. Aber kümmern wir uns mal um einen Trade, der vor ungefähr einer Stunde stattgefunden hat. Nerlens Noel wird nämlich von den Philadelphia 76ers zu den Dallas Mavericks getradet. Zurückkommen Justin Anderson, Andrew Bogut und ein First-Round-Pick, der bis zur Position 18 protected ist. Das heißt, die Mavericks, die im Moment ungefähr auf Platz 7 oder 8 draften würden, werden ihn höchstwahrscheinlich behalten. Sollte er dann protected bleiben, also sollte er nicht zu den Philadelphia 76ers gehen, würde er sich automatisch umwandeln in zwei Zweitrunden-Picks 2017 und 2018. Felix, ich habe durchaus jetzt schon einiges gehört in den letzten Stunden, ob der Trade gut war oder ob er schlecht war. Wie fandst du ihn?
Dadurch, dass er Top 18 protected ist, finde ich ihn in Summe gut. Es ist schwierig abzuschätzen, was aus Justin Anderson wird. Es ist aber auch klar, dass es mit Andrew Bogut ja bei Dallas irgendwie nicht mehr funktioniert hat. Und es hätte wohl den Buyout für Bogut dann von Seiten der Mavericks gegeben. So holen sie jetzt Noel, wenngleich da natürlich dann im Sommer die Problematik ansteht, dass er eben Restricted Free Agent wird. Insofern, ja, perfekt ist der Trade sicherlich für die Dallas Mavericks nicht. Wenn man dem ESPN Trade-Tool glauben darf, ist er ja sogar für beide Teams ziemlich schlecht. Ich sehe es tendenziell aber positiv für die Mavericks. Die 76ers gehen nicht so richtig als Sieger daraus hervor. Sie versuchen jetzt Andrew Bogut irgendwie zu verschiffen, wenngleich irgendwie auch schon durchgesickert ist, dass man eigentlich sich längst für den Buyout unterhält, weil sich wahrscheinlich kein Abnehmer für Andrew Bogut finden wird. Er wird auf den Buyout pochen, er wird dann Free Agent und dann werden sich die ganz großen Namen um ihn reißen.
Mhm. Nerlens Noel war jetzt in einer Situation, dass die Philadelphia 76ers sehr viele Big Men hatten. Joel Embiid ist der wohl Zukunftsspieler der Philadelphia 76ers. Dann gibt's noch Jahlil Okafor, den die Philadelphia 76ers in den letzten Wochen sehr, sehr aggressiv angeboten haben und halt Nerlens Noel. Und Nerlens Noel und Joel Embiid haben nicht wirklich lange auf dem Feld gestanden. Torben, du hast vorhin auf deinem Twitter-Account @lifeoftorben hast du gesagt, Mensch, das ist durchaus ein Stil. Du findest den sehr, sehr gut, diesen Trade. Wie kommst du auf diese Gedanken, dass du ihn sehr gut findest?
Ja, also erstmal scheinen ja die 76ers, wie du schon sagtest, Jahlil Okafor nicht so wirklich losbekommen zu haben. Da wollten sie auch einen First-Round-Pick haben. Den haben sie nicht bekommen, offenbar. Und jetzt eben Noel. Mit Justin Anderson haben sie so einen Spieler jetzt dazu bekommen, der so ein bisschen sich auf der Karrierekurve wie vorher auch Jay Crowder befindet, den Dallas ja auch abgegeben hatte damals für diesen aus heutiger Sicht miserablen Rajon Rondo-Trade. Dass der Pick nur dieses Jahr ein Erstrunden-Pick ist, den Dallas jetzt dahin schickt, ist also hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, da wäre jetzt auch 2018 noch irgendwie eine Protection drauf, keine Ahnung, bis Platz 10 oder Platz 15, irgendwie sowas. Aber dass es jetzt aller Voraussicht nach nur zwei Zweitrunden-Picks sind, die die Sixers dafür kriegen, ist schon stark aus der Sicht. Der einzige Wermutstropfen so ein bisschen ist, dass ja Noel im Sommer Restricted Free Agent wird, also dann vertragsfrei ist und jedes Team ihm ein Vertragsangebot hinlegen kann, was er, wenn er unterschreibt, Dallas noch gleichziehen kann und ihm das selber bieten kann. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da irgendwer eklig ist, ihm einen Deal irgendwo in der Höhe des oder in der Nähe des Maximalvertrags anbietet und da Dallas zwingt, sich zu entscheiden.
Ja, also er ist nach dieser Saison Restricted Free Agent. Das heißt, wie du gesagt hast, sie haben die Möglichkeiten, jedes Offersheet, was er von einem anderen Club bekommt, zu matchen. Dafür haben sie sogar ein paar Tage Zeit. Sie müssen sich dann nur entscheiden. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren haben die Phoenix Suns mal Eric Gordon einen Max-Offer-Vertrag angeboten und dann mussten damals, ich meine, es waren die Pelicans, mussten es matchen und sie haben es damals gematcht und deswegen ging er nicht zu den Phoenix Suns. Eric Gordon ist ja dann jetzt auch so ein ganz kleiner Reisender dann in den letzten Jahren auch gewesen. Aber Nerlens Noel hat es nicht so ganz, ganz leicht gehabt und er hat selber von sich behauptet, dass er frustriert ist, dass er zu diesem Zeitpunkt der Karriere nicht möglich oder nicht die Möglichkeit hat, sein ganzes Können zu beweisen. Lars, glaubst du, dass Nerlens Noel jetzt im System der Mavs dann wirklich die Möglichkeiten bekommt, dann sein Können zu zeigen und seine Stärken dann auch auszuspielen?
Ja, ich denke, dass das gut möglich ist. Insbesondere ist er jetzt, wie ihr habt ja schon angesprochen, Bogut so gut wie weg. Und dadurch hat er jetzt halt die Möglichkeit, auf Anhieb sehr viel Spielzeit zu bekommen und sich nicht mehr wie in Philadelphia, ich denke, das hat seiner Entwicklung geschadet, sich nach Okafor richten zu müssen.
Mhm. Bogut ist jetzt weg und er ist jetzt bei den Philadelphia 76ers. Es gab schon mal Gerüchte um einen Trade von Bogut zu den 76ers vor der Saison, aber da hatte er dann gesagt, nee, zu denen möchte ich nicht, da wird es dann ein Buyout geben. Jetzt versuchen die 76ers noch in irgendeiner Weise einen Abnehmer für Bogut zu finden. Torben, gibt es noch mal einen Abnehmer für Philly oder müssen sie dann in den etwas saureren Apfel beißen und einen Buyout anstreben?
Ich denke nicht, dass sich da noch jemand finden wird, der irgendwie noch einen Zweitrunden-Pick oder ähnliches nach Philly schicken wird, vor allem weil ja bekannt ist, dass Andrew Bogut eigentlich nur zu einem Contender möchte, also irgendwo Richtung auch Boston, Cleveland oder ähnliches. Von daher denke ich, da wird es den Buyout geben, was den Sixers ja auch nicht so wehtut, weil sie ja noch Gehalt ohne Ende übrig haben, was sie eh noch verteilen müssen.
Ja, Andrew Bogut also wird dann wohl zu einem Contender wechseln können. Wenn er ein Buyout hatte, wird er zu einem Contender wechseln können und ich könnte mir vorstellen, dass er dann mit seiner Präsenz unterm Korb dann auch durchaus einige anziehen könnte, oder Felix?
Ja, definitiv. Also es ist ja dann eigentlich nur die Frage, wo er hingeht. Ich glaube, er kann sich's dann tatsächlich aussuchen. Die Boston Celtics haben wohl schon mal vorgefühlt. Die Cleveland Cavaliers werden auf jeden Fall interessiert sein. Da muss man sich nichts vormachen. Ja, insofern, ich glaube, da liegt dann tatsächlich die Qual der Wahl bei ihm und wir dürfen gespannt sein, wie er sich dann am Ende entscheiden wird, wer dann noch alles seinen Hut in den Ring wirft. Aber dass da Contender interessiert sein werden, da kann man sich ziemlich sicher sein. Es wäre natürlich dann irgendwie ganz witzig, wenn er am Ende des Jahres, hätte ich was gesagt, am Ende der Saison, Entschuldigung, gegen Golden State, also gegen das alte Team, tatsächlich in den Finals antreten würde.
Mhm. Also Andrew Bogut ist weg. Justin Anderson ist auch weg. Er ist in seinem zweiten Jahr, ist letztes Jahr gedraftet worden und Torben hat es eben gesagt, dass er ähnliche Zahlen beziehungsweise ein ähnlicher Spielertyp wie Jake Crowder ist, den die Dallas Mavericks wohl gerne wieder zurück hätten, beziehungsweise den Trade damals mit Rajon Rondo gerne wieder rückgängig machen wollen würden. Man muss sehen, wie Justin Anderson dann bei den Philadelphia Phillies klarkommt. Also Nerlens Noel wird zu den Dallas Mavericks getradet, die Philadelphia 76ers bekommen dafür Andrew Bogut, Justin Anderson und wahrscheinlich zwei Second-Round-Picks in der nächsten Saison. Dieses Jahr ist er Top 18 protected, aber die Dallas Mavericks haben im Moment nicht die Möglichkeit, beziehungsweise man sieht im Moment nicht die Chance, dass sie hinter der 18 dann traden. Ich glaube, die Chance war bei 0,5% im Moment. Es gibt ansonsten im Moment nur ein ganz kleines bisschen Schweigen im Walde. Es gibt viele, viele Gerüchte, viele Trade-Gerüchte. Eins ist davon, dass Minnesota und die New York Knicks an einem Trade interessiert sind, der fast 1:1 die Namen Ricky Rubio und Derrick Rose bringen sollen, beziehungsweise beinhalten sollen. Lars, wie findest du dieses Gerücht? Ricky Rubio zu den New York Knicks, Derrick Rose dafür zu den Minnesota Timberwolves?
Ich halte nicht sehr viel von diesem Gerücht. Ich bin der Ansicht, dass es richtig ist, dass Minnesota aktiv wird, nach einem Trade schaut. Aber aktuell, denke ich, haben sie eher Bedarf, sich einen Veteran auf die Bank zu setzen, weil sie dadurch mehr Sicherheit im Spiel bekommen und weniger unnötige Turnover im vierten Quarter kassieren. Und Derrick Rose, denke ich, es ist zwar ganz interessant, dass er dann wieder mit Tom Thibodeau zusammen aktiv sein wird. Aber dennoch, glaube ich, ist die Vertragssituation in Minnesota noch nicht alles so gut geklärt. Es ist nämlich dann auch die Sache, dass Rose im Sommer dann theoretisch einen Max-Deal unterschreiben könnte. Aber man darf auch nicht vergessen, dass man mit Karl Anthony Towns, Andrew Wiggins und Zach LaVine viele Spieler im Kader hat, die auch einen Max-Deal dann in einigen Jahren als Anschlussvertrag unterschreiben können. Deswegen sehe ich da ein bisschen Probleme, was das Salary Cap in den nächsten Jahren angeht.
Ich gebe ja offen zu, als Ricky Rubio noch in Europa gespielt hat, war ich so ein ganz kleiner Fan von ihm. Ich mochte seine Art und Weise, wie er spielt. Dass er allerdings in seiner gesamten NBA-Karriere jetzt noch nicht geschafft hat, über 40% aus dem Feld zu werfen, das beschäftigt mich dann doch schon. Er ist ja schon eher so ein bisschen der Point Guard der alten Schule, also der eher auf die Assists achtet als auf seine Stats. Torben, ist Ricky Rubio so ein ganz kleines bisschen, hat er ein bisschen unterperformt in seiner Zeit bei den Timberwolves?
Schwer zu sagen. Also so vom Blick auf den Boxscore könnte man das schon annehmen, gerade wenn du, wie du sagtest, dass er halt schwach aus dem Feld schießt. Aber fast alle guten Entwicklungen bei den Timberwolves in den letzten 2-3 Jahren oder alle guten Phasen lassen sich auf seine Leistungen zurückverfolgen. Also die On-Off-Stats mit ihm, ohne ihn, das wird eigentlich relativ eindeutig, dass ohne Rubio da über viele Strecken wenig gelaufen ist in Minnesota. Von daher, ich verstehe, dass sie ihn traden wollen, aber ich verstehe nicht, warum man ihn für Derrick Rose traden sollte. Weil Rose wird, wie gesagt, im Sommer Free Agent, will einen Maximalvertrag haben und das wäre somit das Dümmste, was Minnesota machen könnte, da im Sommer Rose zum Maximalgehalt zu halten.
Ja, aber ich meine, für die Minnesota Timberwolves geht es ja auch dieses Jahr wieder um nichts mehr, leider. Man hat natürlich mit Karl Anthony Towns jemanden, der auch in Zukunft bei den Minnesota Timberwolves eine sehr, sehr große Rolle spielen wird. Aber so ein ganz kleines bisschen hat man ja auch unter den Erwartungen gespielt, gerade auch mit dem neuen Coach Tom Thibodeau. Felix, was glaubst du, was sind die Gründe hinter solch einem Trade-Gerücht zwischen Ricky Rubio und Derrick Rose?
Ich kann mir einzig und allein vorstellen, dass Tim Thibodeau den Point Guard haben möchte, mit dem er einst in Chicago erfolgreich zusammengearbeitet hat. Einen anderen Grund kann es für mich nicht geben. Denn, sind wir mal ganz ehrlich, es gibt doch sportlich quasi keinen einzigen Grund, Derrick Rose zu verpflichten, wenn du Ricky Rubio hast. Also, das ist ja jetzt kein Win-Now-Trade. Also, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Ich kann mir nicht erklären, warum man ihn unbedingt da nach Minnesota holen möchte. Es sei denn, es gibt da irgendwie noch das extra Bonbon obendrauf von den New York Knicks. Aber rein sportlich macht es für mich wenig Sinn.
Mhm. Obwohl Derrick Rose gar keine so schlechte Saison jetzt in dieser Saison hatte, oder? Er kann natürlich nicht an seine Saisons von vor 5 oder 6 Jahren heranreichen, aber so schlecht fand ich ihn jetzt gar nicht. Aber andererseits muss man ja auch sagen, das Team bei den New York Knicks, die ja vor der Saison ganz klar gesagt haben, wir sind ein Win-Now-Team, haben ja mehr als versagt und sie bleiben jetzt auf großen Verträgen sitzen und versuchen dann jetzt schon anscheinend dann die Zukunft einzuläuten und versuchen es dann mit anderen Leuten zu schaffen als jetzt zum Beispiel Derrick Rose. Ich meine, Joakim Noah hat einen Riesenvertrag vor der Saison unterschrieben und performt auch nicht und die New York Knicks sind mal wieder komplett außerhalb der Spur. Auch mit Carmelo Anthony gibt's Ärger, Phil Jackson und er hat man das Gefühl, dass die nur noch über Twitter miteinander kommunizieren. Also so richtig funktioniert hat es da ja auch nicht. Was ich lustig finde, ist diese Parallelität von zum Beispiel den Indiana Pacers und den New York Knicks, die beide mit Veteranen versucht haben, jetzt nach vorne zu kommen, es aber beide nicht schaffen. Tom, was muss bei den New York Knicks noch weiterhin passieren, damit sie wieder in die Spur kommen?
Oh, das ist einiges. Da könnte man jetzt eine halbe Stunde alleine drüber reden, was bei den Knicks alles falsch läuft. Ich glaube, das fängt schon damit an, dass sie mit James Dolan einen Besitzer haben, der sicherlich von vielem eine Ahnung hat, aber von Basketball leider nicht. Also da allein diese ganze Oakley-Geschichte, die es da jetzt nochmal gab mit der Knicks-Legende, die er aus dem Garden hat polizeilich entfernen lassen, sagt schon einiges aus über ihn. Und es geht bei Phil Jackson weiter, der jetzt letztes Jahr, wie du sagtest, in diesem Sommer den Joakim Noah-Vertrag da geschlossen hat, wo die ganze Liga eigentlich daneben saß und dachte, warum gibt man so jemandem, der die letzten Jahre dauernd verletzt war, einen Vierjahresvertrag über so viel Geld? Also bei den Knicks, da gibt es definitiv mehr als eine Baustelle. Und das ist, sie haben nur Glück, dass die Brooklyn Nets noch schlimmer sind und deswegen nicht das mieseste Team in New York sind aktuell. Also bei den Knicks gibt es viele, viele Baustellen und da ist es mit 1, 2, 3 Trades nicht getan auf jeden Fall.
Und vielleicht auch, dass die Sacramento Kings in den letzten Tagen so viele Schlagzeilen gemacht haben? Also, dass sie so ein bisschen aus dem Kreuzfeuer raus sind? Obwohl, in New York gibt es wahrscheinlich immer Feuer, oder? Für die
ja, Menschen. Also die Medien dürften in New York deutlich präsenter sein und näher dran sein, als sie in Sacramento sind. Aber ja, du hast schon recht, also das ist ja eine ganz neue Qualität, die da Sacramento jetzt nochmal gezeigt hat, auch wenn sie über die Jahre schon immer wieder bewiesen haben, dass sie eins der unfähigsten Front Offices da haben.
Ja, also die Minnesota Timberwolves und die New York Knicks sind in Trade Talks engagiert, die eventuell Ricky Rubio zu den New York Knicks bringen soll und dann Derrick Rose nach Minnesota. Wir werden sehen, es sind jetzt noch, lasst mich lügen, 73 Minuten bis zur Trade-Deadline, bis 21 Uhr und danach trudeln dann auch immer noch so ein paar Trades ein, deswegen diese Sendung hier geht bis 21.30 Uhr und ich würde euch total gerne das Geräusch vorspielen, was jetzt kommen würde, würde es einen Trade geben und damit ihr darauf vorbereitet seid, falls gleich was passiert, dann spiele ich ihn jetzt schon mal für euch. So hört es sich an, wenn es einen Trade geben sollte. Ich hoffe, ich kann diesen Gong hier heute noch ein paar Mal spielen. Bis jetzt war er leider noch nicht da. Aber es gibt große, große Gerüchte um jetzt Paul George, der eventuell zu den Boston Celtics getradet werden soll. Danny Ainge versucht, ein Meisterschaftsteam bzw. ein Team zu formen, was es mit den Cleveland Cavaliers im Osten aufnehmen kann und vielleicht sogar die Meisterschaft angreifen kann. Lars, er hat sich, beziehungsweise die Boston Celtics haben im Trade um Boogie Cousins, haben sie keine Rolle gespielt, beziehungsweise haben sie dankend abgesagt. Worauf wartet Danny Ainge?
Ich denke, Danny Ainge wartet aktuell, also ich kann mir gut vorstellen, dass der Trade mit Paul George zustande kommt. Deswegen gehe ich davon aus, dass er aktuell noch auf einen sehr erfahrenen Spieler wartet, wie zum Beispiel Paul George, der, denke ich, dann auch sehr interessant mit Isaiah Thomas harmonieren wird. Meiner Meinung nach sollte er aber eher auf einen Rebound-starken Spieler warten. Und was die Thematik angeht, wann sie traden, bin ich der Meinung, dass sie gar nicht mal in dieser Deadline-Phase oder in dieser Saison unbedingt noch traden müssen, weil ich denke, dass der Roster eher so ausgelegt ist, dass sie auch noch im nächsten Jahr mit ihren vielen jungen Spielern wie Marcus Smart und Jake Crowder angreifen können.
Ja, allerdings, ich frage mich ja, worauf wartet Danny Ainge noch? Und bis jetzt habe ich noch die Antwort noch nicht bekommen. Felix, wartet er auf Paul George? Wartet er darauf, dass sich die Gelegenheit jetzt ergibt, entweder Paul George oder Jimmy Butler zu bekommen und in einer Traumwelt sich nicht von seinem Erstrunden-Pick nächstes Jahr, den sie von den Brooklyn Nets bekommen, zu trennen?
Ja, darauf wartet er mit Sicherheit, aber diese Traumwelt wird sich, glaube ich, für ihn nicht auftun. Also wenn er Jimmy Butler oder wenn er Paul George haben möchte, dann wird er sich von diesem Pick trennen müssen. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Alles andere wäre auch verrückt. Man muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, wenn nicht für Paul George oder eben Jimmy Butler, wofür möchte er denn dann diesen Draft-Pick der Brooklyn Nets einsetzen? Und ja, sollte er es jetzt tun, sollte er es wagen, angeblich sind sie ja in Verhandlungen mit Indiana und angeblich ist der Pick auch Bestandteil der Gespräche. Aber ja, sollte er es jetzt tun? Ja, ich denke, er sollte es jetzt tun. Denn wer garantiert dir denn, dass Isaiah Thomas nächstes Jahr wieder so eine geile Saison spielt, dass der tatsächlich nochmal ja auf MVP-Niveau da performen kann? Und da hilft dir ja alle Entwicklung nichts. Du kannst dich auf deine 700 Draft-Picks draufsetzen. Am Ende sind die alle irgendwann Geschichte. Und ja, du bist einfach 3 Jahre später immer noch im Rebuild begriffen. Insofern, ich denke, er sollte handeln und ich denke auch, er wird handeln.
Ja. Torben, er hat tatsächlich die Füße stillgehalten, als es darum ging, dass Boogie Cousins getradet worden ist. Die New Orleans Pelicans haben Boogie Cousins dann für einen relativ geringen Gegenwert dann bekommen. Danny Ainge hat den Erstrunden-Pick von den Brooklyn Nets, der nächstes Jahr höchstwahrscheinlich die Nummer 1 sein wird. Es ist ein sehr, sehr tiefer Draft. Zusätzlich hat er wohl, was Gerüchte oder Berichten zufolge, hat er wohl ein ganz kleines bisschen Hemmung, sich von Jake Crowder trennen zu müssen, weil viele Teams sagen, okay, wenn ihr jemanden haben wollt, der in einer anderen Liga mitspielt, dann müsst ihr euch auch von Assets trennen. Was glaubst du, was hält Danny Ainge noch ab?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil die Chancen, Superstar per Trade zu holen, und das sind Jimmy Butler und Paul George auf jeden Fall, die hast du nicht oft und dann musst du bereit sein, da eben auch mal das ein oder andere liebgewonnene Puzzlestück abzugeben. Und was noch dazu kommt, finde ich in diesem Jahr, auch wenn es schon stimmt, dass die Celtics auch nächstes Jahr eine Chance haben, über den Osten in die Finals einzuziehen, ist, dass die Cavaliers so verwundbar sind wie lange nicht oder wahrscheinlich auch länger nicht mehr, weil eben Kevin Love ausfällt, es nicht klar ist, wann er vor den Playoffs, ob er überhaupt bei den Playoffs wiederkommt. Und das ist eigentlich eine Chance, die man nutzen müsste.
Das ist ja auch meine Meinung. Dass ich habe es irgendwo gelesen. Ich rieche Blut bei den, oder für mich ist Blut im Wasser bei den Cavaliers. Jemand wie LeBron James muss nach wie vor 38 Minuten pro Spiel spielen. Kevin Love fällt jetzt noch bis zum Anfang der Playoffs aus, vielleicht sogar noch ein ganz kleines bisschen länger. Die Mannschaft ist im Moment meiner Meinung nach verwundbar. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Boston Celtics einfach in diesem Jahr ein Fenster haben, wo sie sagen können, okay, wir legen jetzt los und wir schaffen es. Und ja, es ist wahrscheinlich der Nummer 1 Pick nächstes Jahr im Draft. Es ist ein tiefer Draft und selbst wenn er Nummer 2 ist, könnte es ein guter Spieler, ein sehr, sehr guter Spieler sein. Aber die Mannschaft hat man ja jetzt zusammen, die Truppe hat man ja jetzt zusammen mit Leuten wie Isaiah Thomas und Jake Crowder, der wahrscheinlich gehen müsste, aber Avery Bradley zum Beispiel. Also die Mannschaft ist ja da. Da frage ich mich halt auch, auf was Danny Ainge noch wartet und ob er nicht eventuell sogar zu lang gezögert hat bei Boogie Cousins. Aber wir werden es erfahren in den nächsten 67 Minuten. Hat einer von euch noch eine Idee, was die Boston Celtics noch machen können? Ich meine, ihnen werden jetzt gerade anscheinend Paul George oder Jimmy Butler auf dem Silbertablett serviert. Sollen sie noch ein Jahr warten? Lars, du hast es eben gesagt, wir sollen bis nächstes Jahr warten.
Ja, das habe ich gerade gesagt, wobei ich sagen muss, dass die Argumentation von Torben auch sehr gut ist, dass aktuell in den Playoffs die Chance sehr gut ist, dass die Boston Celtics die Cleveland Cavaliers rausschmeißen. Ja, dennoch denke ich, ist aber auch ein Argument, sie haben wirklich einerseits auch Glück gehabt und letztendlich auch haben sie Spieler wie Marcus Smart und Jake Crowder zum Beispiel sehr gut integriert und letztendlich finde ich, da sollte man sich das wirklich zweimal überlegen. Ich bin großer Fan von Paul George, ohne Frage, aber dennoch neige ich dazu, dass man sich da doch zu sehr schwächen würde, wenn man diese jungen Spiele abgeben würde.
Ja, es ist eine schwierige Situation und ich möchte jetzt im Moment gerade auch nicht in der Haut von Danny Ainge stecken, obwohl ich seinen Job gern hätte, aber ich glaube, ich wäre dafür nicht geeignet, diesen Job auszuführen. Torben, andere Seite, dann müssen wir ja auch betrachten, wie sieht's bei den Indiana Pacers aus? Warum auf einmal möchte man sich von Paul George trennen, beziehungsweise warum sagt man auf einmal, ja, sagt mal, was ihr für Angebote habt, wenn ihr Paul George haben wollt.
Ja, weil nach den Conference Finals 2013 und 2014 so ein bisschen die Weiterentwicklung fehlte. Sie haben ja jetzt versucht, so hier und da zu traden, so Roy Hibbert abgegeben und ähnliches. Über die letzten Jahre hat nicht wirklich funktioniert. Und jetzt soll es wohl so sein, wie ich gelesen habe, dass Paul George etwas hat durchsickern lassen, dass er nicht sicher ist, ob er verlängern möchte 2018. Und das ist natürlich immer ein Warnsignal für ein Team. So jemanden willst du nicht, wenn du weißt, du könntest ihn verlieren oder wirst ihn verlieren, nicht ohne Gegenwert abgeben. Und ja, die Zeichen stehen so ein bisschen auf Rebuild, weil der jetzige Kader gibt nicht viel her, was Hoffnung auf die Zukunft macht. Von daher ist es dann natürlich immer eine Option, deinen Star abzugeben und zu gucken, dass du möglichst viel dafür an Gegenwert bekommst für die nächsten 5-6 Jahre.
Mhm. Gäbe es denn noch andere Spieler bei den Pacers, die eventuell interessant für einen Trade noch in den nächsten 65 Minuten werden könnten?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube jetzt so unmittelbar nicht, so als Hauptbestandteil eines Trades, aber natürlich sind immer wieder so zum Auffüllen hier und da Spieler dabei, die mit verschifft werden. Ich glaube auch, dass die Pacers noch ein, zwei Trades machen müssten, wenn sie denn sich mit den Celtics einigen sollten, weil sie dann noch Kaderplätze brauchen, weil ja wahrscheinlich Paul George rübergehen würde nach Boston und sie 3 bis 4 Spieler voraussichtlich zurückbekommen würden und die passen aktuell nicht in den Kader. Von daher, dann ein bisschen was müsste passieren. Ich glaube, der Einzige, der momentan nicht auf dem Markt ist, ist Miles Turner.
Ja.
Den würde ich als den Baustein jetzt nehmen, den sie haben für die Zukunft. Und alles drumherum ist aber relativ frei verfügbar.
Ja, ich habe auch noch gehört, dass Jeff Teague dann auch relativ unantastbar sein soll im Moment im Trikot der Pacers. Ansonsten, auch die haben ja durchaus fette Verträge noch vergeben, um Veteranen ranzuholen, um ein bisschen besser zu performen. Al Jefferson zum Beispiel, an den denke ich, oder Monte Ellis, die auch nicht unbedingt immer die Erwartungen erfüllt haben jetzt in den letzten Monaten. Also die Pacers mit einer insgesamt ähnlichen Bilanz beziehungsweise mit einer ähnlichen Situation wie die New York Knicks und ein drittes Team, was auch noch eine ähnliche Situation hat. Das sind die Chicago Bulls. Und auch die Chicago Bulls sind im Moment eher da drin bestrebt, ein paar Spieler loszuwerden. Es geht um Taj Gibson, es geht um Nikola Mirotic, es geht sogar um Jimmy Butler. Lars, wenn du auf die Bulls guckst, was können die machen? Weil die scheinen auch komplett zwischen Baum und Borke zu sein.
Ja, deine Formulierung finde ich gut. Ich gebe dir recht, dass aktuell die Lage sehr schwierig ist. Und ich finde den Weg, den sie jetzt versuchen einzuschlagen, zum Beispiel Taj Gibson nach Oklahoma City zu traden, gar nicht so schlecht. Wobei man dann auch sich fragen muss, was brauchen sie für die Zukunft? Und ich denke, da brauchen sie auf jeden Fall gute Picks und die können sie leider von den Oklahoma City Thunder nicht erwarten, weil sie die schlichtweg nicht zur Verfügung haben. Letztendlich, was denke ich ein kleines Problem werden kann, ist, dass man bereits über mehrere Wochen recht offensiv versucht hat, Jimmy Butler zu traden und dass es da jetzt die Schwierigkeit gibt, wie man nach einem gescheiterten Trade Jimmy Butler ja auf längere Sicht sozusagen perfekt in die Franchise einbauen kann.
Ja. Jimmy Butler, der vor ein paar Jahren relativ niedrig gedraftet worden ist und der dann irgendwann zum Franchise zum besten Spieler geworden ist bei den Chicago Bulls, der hat ja eine sehr, sehr erstaunliche Entwicklung genommen dann in den letzten Jahren. Felix, wenn du irgendwo Manager wärst, beziehungsweise General Manager und für Trades verantwortlich, wen würdest du denn gerne mal sehen von den Chicago Bulls? Weil sie ja versuchen dann auch zum Beispiel jemanden wie Nikola Mirotic loszuwerden.
Ja, Nikola Mirotic ist so ein Beispiel, das man eigentlich, glaube ich, exemplarisch rauspicken kann aus dem Chicago Bulls Roster dieses Jahr. Letzte Saison eigentlich mit einer sehr anständigen Rolle, zuverlässig den Dreier getroffen für einen Big Man und ja, dann kommt irgendwie diese Saison und irgendwie geht alles in Bach runter. Also das ist ja nicht nur Mirotic, das sind ja diverse Spieler, die da unter ihren Möglichkeiten spielen, die es irgendwie einfach nicht auf die Kette bekommen in diesem einfach nicht funktionalen Team, ihre Leistung abzurufen. Nikola Mirotic ist sicherlich jemand mit 26 Jahren, wenn du den holst und gut in deine Rotation integrierst, der ein Team verstärken kann. Also insofern, klar, warum nicht? Genauso, ich glaube, Lars hat das ja gerade schon angesprochen, Taj Gibson. Ich sehe wenige Gründe für Teams, ihn nicht unter Vertrag zu nehmen. Also wenn Oklahoma ihn bekommen kann, ohne jetzt utopisch viel Gegenwert opfern zu müssen, dann klar, nehmt ihn. Und Dann gibt's natürlich andere Spieler, ne? Also wir müssen ja nicht über Rajon Rondo sprechen, da wird's schwierig. Also da müssen wir auch ehrlich mal einfach nur ehrlich sein. Der verdient 14 Millionen dieses Jahr. Ist ein schwieriger Charakter, ne? Also er hat ja dann doch so seine kleineren Macken und ganz ehrlich, wenn er das jetzt dieses Jahr nicht schafft in Chicago, dann wird's irgendwann auch schwierig mit der Zukunft in der NBA. Er ist jetzt 31, also so langsam muss er halt irgendwie dann doch nochmal zeigen, dass er's kann. Da kann er große Töne spucken, wie er möchte. Aber insgesamt hat man ja den Eindruck, das komplette Chicago Bulls Roster steht zum Verkauf, wenn man irgendwie Gegenwert dafür bekommt. Und das ist natürlich dann auch das Eingeständnis, dass man im Sommer ja alles gemacht hat, nur nicht das Richtige. Und ja, wer Jimmy Butler kriegen kann, wird ihn mit Kusshand nehmen. Und Dwayne Wade muss sich so ein bisschen vorkommen, als wäre er im falschen Film.
Ja, wäre man bei dem Miami Heat geblieben, könnte er sich auch sagen. Tash Gibson zu den Oklahoma City Thunder ist auch tatsächlich ein Gerücht, was es heute im Laufe des Tages schon mal gegeben hat. Torben, Tash Gibson und Steven Adams vorne im Frontcourt der Oklahoma City Thunder plus natürlich der unverwüstliche Russell. Wie viel besser würde das die Oklahoma City Thunder machen und könnten sie in irgendeiner Weise was in den Playoffs kaputt machen? Torben ist nicht mehr da.
Doch, bin ich.
Ach so.
Aber dann war ich gerade nicht zu hören, schade. ja, ich glaube, dass das Besserwerden ist dabei gar nicht mal so das, also natürlich auch ein Ziel, aber nicht das Primäre unbedingt, weil die Thunder das Problem haben, dass sie im Sommer Andre Robertson bezahlen müssten, der auch Restricted Free Agent wird und der, das ist bisher mein Lieblings-Ticker-Eintrag oder Tweet des Abends bisher zur Trade Deadline, dass er in Oklahoma City aus dem Büro gekommen ist und angefangen hat, Leute zu umarmen. Ende des Tweets. Also was auch immer das heißen könnte, aber er ist dann wahrscheinlich der Spieler, der wenn die Thunder traden, auf jeden Fall gehen würde, ja, weil sie ihn eben kaum bezahlen können, weil die jetzige Payroll schon sehr gut gefüllt ist. Ja, und eine Frontline mit Adams und Gibson, da freut sich glaube ich kein gegnerischer Center oder irgendwer, der sich im Post aufhält, drauf, weil viel mehr physisches Spiel gibt es glaube ich dann nicht.
Ja, also ja, Tash Gibson und Steven Adams im Frontcourt und dann Russell Westbrook, das wäre ja durchaus eine Verstärkung auf jeden Fall, aber in dieser unglaublich starken und toughen Western Conference, da wäre es halt ja die Frage, ob sie damit wirklich so viel mehr erreichen können. Und Tash Gibson ist Free Agent nach dieser Saison. Können sich die Oklahoma City Thunder nach dieser Saison jemanden wie Tash Gibson leisten?
Das kommt ganz darauf an, was er verlangt.
Er wird wahrscheinlich nicht wenig verlangen.
Leisten wahrscheinlich schon, je nachdem, was sie mit ihm aushandeln. Ob es wirklich jetzt das Puzzleteil ist, was sie wieder irgendwo in die Nähe von Conference Finals oder mehr bringt, ist dann die andere Frage. Und das sehe ich nicht. Dafür ist das Tash Gibson zwar ein guter Rollenspieler, aber niemand, der dein Team jetzt irgendwie entscheidend besser macht.
Ja.
Es ist ja trotzdem so, das wäre ja ein Trade, der würde ja die Situation der Oklahoma City Thunder auf jeden Fall erstmal nicht verschlechtern. Und unter der Prämisse, nur mit dem Trade werden sie kein Contender, dann darf ja der halbe Westen nicht traden. Oder was heißt der halbe? Dann dürfen ja genau drei Teams vielleicht traden und der Rest nicht. Also das kann ja nicht das Totschlagargument sein. Golden State, San Antonio und vielleicht Houston spielen das da oben aus und der Rest dümpelt halt hinten rum. Insofern, ja, also klar, der Rest muss ich ja trotzdem irgendwie aufstellen. Und Torben hat es angesprochen. Ja, entweder müssen sie Andrew Robertson im Sommer bezahlen, wenn sie Tash Gibson holen, dann müssen sie ihn halt bezahlen. Aber irgendwer möchte immer bezahlt werden. Ne? Also das ist jetzt zwar ein bisschen platt dahergesagt, aber letzten Endes ist es ja einfach so. Und dann versuchst du dich natürlich schon irgendwie aufzustellen. Und zwar nach Möglichkeit so, dass es auch in der Zukunft irgendwie Sinn macht. Und ihr habt es ja beide angesprochen, der Frontcourt, sofern man ihn dann bezahlen würde, wäre sicherlich kein angenehmer für den Gegner.
Max Thien twittert gerade wo wir über die Bulls und die Oklahoma City Thunder sprechen, dass sie nach wie vor in engagierten Trade Talks miteinander verwunden sind und dass die Oklahoma City Thunder wohl auch Interesse an Doug McDermott haben, genauso wie an Tash Gibson. Und die Bulls haben wohl Interesse an Cameron Payne. Also, da könnte in den letzten 56 Minuten dieser Trade-Deadline könnte also sogar noch was zustande kommen, weil im Moment ist tatsächlich sehr, sehr viel Ruhe an dieser Front. Ruhe an der Front, das haben die ein Team wie die San Antonio Spurs eigentlich immer zur Trade-Deadline. Ich weiß gar nicht, ob Greg Popovich überhaupt an Trade-Deadline-Tagen zur Arbeit morgens erscheint, weil eigentlich machen sie eher was ganz, ganz Kleines oder gar nichts. Ich finde es ja sehr bewundernswert, wie Greg Popovich und die San Antonio Spurs in den letzten 15 oder 20 Jahren gearbeitet haben, ohne wirklich groß was zu machen, oder ist mir gerade ein Trade-Deadline-Deal abhanden gekommen? Lars, Greg Popovich und die San Antonio Spurs, die bestellen ihr Feld im Sommer schon immer.
Ja, man kann es sogar noch viel weiter ausdehnen. Man hat schon, ich meine, ein Jahr vor Vertragsende oder vor Karriereende von Tim Duncan dafür gesorgt, dass man in der Free Agency LaMarcus Aldridge verpflichtet hat. Deswegen, sie sind da wirklich der Spitzenreiter in die NBA, wenn es um das Thema Langzeitplanung eines Rosters geht.
Ja, also hier nochmal die Verehrungsverneigung vor Greg Popovich, der diesen Club führt, und die Fans der San Antonio Spurs, die seit 20 Jahren keine Losing Season mehr hatten. Auch ja ein durchaus Pfund, mit dem man als Fan mit breiten Schultern durch die Gegend laufen kann. Es sind noch 55 Minuten. Torben, gibt es irgendwas von dir, was du jetzt interessant findest, beziehungsweise welche Trade-Gerüchte du noch interessant findest, die jetzt am heutigen Abend aufgeploppt sind?
Da muss ich gerade mal schauen, ob da noch was dabei ist, was wir jetzt noch nicht so besprochen haben.
Wenn uns die NBA, wenn uns die NBA heute hängen lässt und in den 55 Minuten nichts mehr passiert, dann wäre ich böse.
Ja, das wäre aber nicht zum ersten Mal, dass viel geredet wird, viel verhandelt wird und am Ende wenig dabei rumkommt. Wer noch ein bisschen Trade-Buzz irgendwie hervorrufen könnte, ist, glaube ich, Darren Williams von den Mavericks. Mhm. Weil die Mavericks sind eben, wie jetzt auch bei dem Nerdist Noel Trade, auf der Suche nach frischen Beinen und jungen Talenten. Und vielleicht gibt es irgendeinen Contender, der, also was so ein bisschen herumschwirrte, war, dass die Cavaliers wohl, die ja noch einen Point Guard suchen, bereit wären, Iman Shumpert abzugeben. Ob sich da irgendwie ein Deal herumspinnen lässt, ist die Frage, aber das wäre zumindest noch ein Spieler, der dem einen oder anderen Team sicherlich helfen könnte, so von der Bank aus.
Das ist eine sehr, sehr gute Überleitung zu den Cleveland Cavaliers. Die Cleveland Cavaliers seit Wochen hören mir nichts anderes als, wir brauchen endlich einen Point Guard. Selbst LeBron James ist die Geduld und der Geduldsfaden gerissen, und er hat relativ unmissverständlich klar gemacht, wir brauchen einen Point Guard. Und es scheint ihn im Moment an keiner Ecke zu geben. Sie haben ein paar Free Agents getestet, und es gibt im Moment trotzdem niemanden. Gäbe es denn irgendjemanden, Felix, den man den Cleveland Cavaliers schmackhaft machen könnte?
Es gibt immer irgendjemanden, den man schmackhaft machen kann. Die Frage ist, ist er verfügbar? Also sicherlich gibt es so ein paar Namen. Also Deron Williams ist ja so ein Name, der mal gehandelt wurde. Der aber, wenn er denn gehen sollte, so rumort's ja, scheinbar dann eher nach Utah geht und dann dort in seiner NBA-Heimat, nenne ich es mal, den Backup-Point Guard zu geben. Ja, es ist halt schwierig. Cleveland ist halt auch nicht in der unfassbar guten Position gegenüber anderen Teams, weil eben jeder genau weiß, was sie haben möchten. Und eben auch jeder genau weiß, dass sie im Zweifelsfall bereit sind, sehr, sehr viel zu bezahlen, was sie natürlich aber auch nicht so richtig machen wollen. Ich habe jetzt nicht das Patentrezept, wen sie unbedingt holen sollen, der sich dann da auch bedingungslos auf die Bank setzt. Es wird ja auch immer mal wieder darüber geredet, ob dann vielleicht eben nicht Shelvin Mack vielleicht ein potenzieller Trade wäre, ob das dann jetzt so das Nonplusultra im Kampf um die Championship ist, steht halt auf einem anderen Blatt Papier.
Ja. Mark Steen twittert gerade auch wieder, dass die Oklahoma City Thunder jetzt ein Paket suchen, mit dem sie Doug McDermott und Taj Gibson bekommen. Lars, du bist Oklahoma City Thunder Fan. Würdest du ein Paket aus Doug McDermott und Taj Gibson begrüßen?
Ja, im Grunde schon. Ihr habt ja schon kurz angesprochen, dass Taj Gibson im Frontcourt eine Verstärkung wäre. Und man muss jetzt bei circa drei Viertel der Saison auch mal festhalten, dass Andre Robertson, von dem ich in den Playoffs noch sehr überzeugt war, nicht wirklich an seine Leistung anschließen konnte. Und da kann man ihm das im Detail nennen, dass er schlichtweg sehr viele offene Dreier nicht trifft. Und ich denke, da könnte Doug McDermott einen ähnlichen Posten wie Andre Robertson einnehmen und den auch besser bekleiden.
Ja, also wir werden auch das nochmal sehen in den letzten 50 Minuten dieser Trade-Deadline. Bislang gibt es noch nichts Neues, und ich würde so gerne den Gong mal wieder spielen, aber im Moment ist es noch sehr, sehr ruhig im Wald, und ich habe mir den extra besorgt, diesen Gong. Aber bislang gibt es noch nichts. Deswegen können wir nochmal zur Westküste gucken. Dort gab es Anfang dieser Woche einen Trade, nämlich den von Lou Williams. Der ist zu den Houston Rockets gegangen, und die Rockets haben Corey Brewer und einen First-Round-Pick zu den Lakers geschickt für eben diesen Lou Williams. Felix, die Houston Rockets streben an, mit Lou Williams dann 150 Punkte pro Spiel zu machen?
Ja, es scheint so. Um vielleicht noch ganz kurz darauf einzugehen, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, war bei NBA-Chef zu lesen, dass dieser Trade immer noch nicht offiziell ist. Also wir eigentlich sind sich alle einig, dass er geschehen wird, aber irgendwie scheint er noch nicht ganz offiziell zu sein. Es ist auf jeden Fall ein krasser Trade, weil sie jetzt mit Lou Williams halt den ja potentesten Bankscorer haben und damit natürlich noch mehr ja Feuerkraft, nenne ich es jetzt mal einfach, einfach in Houston angehäuft haben. Es ist wirklich unglaublich. Die Lakers machen natürlich jetzt auch nicht so viel falsch, muss man ja auch einfach mal sagen. Sie geben jemanden ab, der sie im Zweifelsfall am Tanken hindert, um es mal böse zu formulieren. Und ja, die Houston Rockets sorgen auf jeden Fall für einen tieferen Kader und für ja bessere Aussichten auf eben vielleicht doch die Überraschung in den Playoffs. Und ja, insofern interessanter Trade, schöner Trade, außer halt für alle Lakers-Fans.
Ja, ist er denn für die Lakers-Fans ein trauriger Trade, Torben? Die Lakers haben ja tatsächlich jetzt mal klar Schiff gemacht. Jeannie Buss hatte die Nase gestrichen voll, hat sich von Mitch Kupchak getrennt, hat sich von ihrem Bruder ja dann auch getrennt, hat dann Magic Johnson vielleicht so ein ganz kleines bisschen als Grüß August eingestellt. Rob Pelinka, den früheren Agent oder Agenten von Kobe Bryant, als General Manager eingestellt und haben dann gleich diesen Lou Williams Trade über die Bühne gebracht. Ist das ein Trade, der den Lakers Fans Tränen in die Augen treiben sollte, Tom?
Wenn sie darauf gehofft haben, dass dieses Jahr noch ein paar Siege mehr dazukommen, dann ja. Aber die Lakers haben ja immer noch im Hinterkopf, dass sie ihren Pick nach Philadelphia schicken müssen, wenn er nicht in den Top 3 landet.
Ja.
Von daher sind sie so ein bisschen dabei, so durch die Hintertür sich Richtung Lottery und zu verabschieden und den Anker einzuwerfen. Und nur darum geht es in diesem Trade. Sie haben den Pick bekommen von Houston, der aber vielleicht aller Voraussicht nach nicht allzu weit oben landen wird, aber eben mit Lou Williams einen ihrer besten Scorer abgegeben und sich damit nochmal ein paar Prozent schlechter gemacht. Und das ist jetzt eigentlich das, was noch zählt dieses Jahr in L.A., dass sie möglichst ihren Pick behalten können.
Also sie sind im Moment 3,5 Siege hinter den Minnesota Timberwolves, beziehungsweise 2 Siege hinter den Orlando Magic in der Eastern Conference. Viele Siege werden für die Lakers wahrscheinlich nicht mehr dazukommen in dieser Saison. Und dann wäre dieser Pick dann tatsächlich unter den Top 3 und dann könnten sie ihn behalten. Es ist in diesem Draft, und wir haben ihn ja gerade eben schon besprochen, der 2017er Draft soll ja qualitativ sehr, sehr gut sein. Dort werden sie dann wahrscheinlich gerne dann ihren jungen Leuten dann gerne noch einen weiteren jungen und weiteren sehr, sehr guten Spieler hinzufügen. War ich jetzt zu kritisch und zu harsch, was Magic Johnson angeht? Ist er der Grüß August oder kann er mehr vollführen, Lars?
Ich denke, er kann mehr vollführen, weil mit der relativ frühen Einstellung eines neuen GMs, du hast es gerade schon erwähnt, hinterlässt er den Eindruck, dass er einen näheren Plan verfolgt und dass er sich schon relativ früh damit auseinandergesetzt hat, wer diese Franchise in den nächsten Jahren mitführen soll. Und ich finde es auch ganz interessant, dass ein Agent diesen Posten ausführt, weil der wiederum dann schon über viele Jahre einerseits mit den GMs der anderen Franchises und auch mit den Spielern in direkten Kontakt stand, um da möglicherweise den Los Angeles Lakers in ein paar Jahren, wenn sie dann mit der Entwicklung ihrer jungen Spieler fertig sind, es ihnen einfacher fällt, große Spieler zu verpflichten, weil sie die Kontakte haben.
Mhm. Also die Strahlkraft eher oder von Magic Johnson?
50-50 würde ich sagen. Also ich denke, er hat auf jeden Fall noch eine Strahlkraft, aber es scheint da wohl auch ein mittelfristiger Plan hinter zu sein.
Mhm. Also die Los Angeles Lakers haben auch die Weichen auf die Zukunft gestellt. Ich meine, sie haben einen sehr, sehr jungen Core, der dieses Jahr vielleicht noch nicht zu 100% performt hat und sie wollen dann 2017 gerne ihren Top 3 Pick wollen sie gerne behalten, sodass sie dann im 2017er Draft sehr, sehr früh zugreifen können. Das ist das Thema um die LA Lakers. Letzte Nacht hat es noch einen relativ kleinen Trade gegeben. Die Philadelphia 76ers und die Atlanta Hawks haben Center getauscht, nämlich Ersan Ilyasova geht von den 76ers zu den Atlanta Hawks und dafür geht Thiago Splitter dann zurück, plus Zweitrunden-Picks, die dann noch getauscht worden sind in der Zukunft. Ersan Ilyasova also jetzt zu den Atlanta Hawks. Felix, Ersan Ilyasova Verstärkung für die Atlanta Hawks?
Das ist so ein Trade, wenn ich ganz ehrlich bin, der hebt eigentlich niemanden groß an. Also man hat halt Thiago Splitter geholt einst, aber er hat irgendwie nie seine Rolle so richtig gefunden in Atlanta. Und jetzt holt man mit Ilyasova jemanden, der sicherlich eher eine Rolle spielen kann als Splitter, aber jetzt auch nicht auf einmal da irgendwie Atlanta zum absoluten Contender macht. Insofern, das ist so ein Trade, bei dem keiner so richtig verliert. Ich glaube, beide werden auch Free Agent im Sommer, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Und ja, also das ist halt irgendwie passiert und damit nimmt man das zur Kenntnis. Und Atlanta findet das vielleicht ein bisschen besser. Man hat jetzt irgendwie so einen Rosterplatz mit einem Spieler besetzt, der vielleicht eine Rolle spielt und hat dafür jemanden abgegeben, der irgendwie überhaupt keine Rolle spielt. Und naja, sind wir halt ehrlich, bei den 76ers, da hat ja Ersan Ilyasova schon seine Rolle gespielt, ob Thiago Splitter die jetzt dann dort spielen wird, sei es drum. Also ganz ehrlich, das ist so ein Trade, der ist passiert, das ist nett, dass der da war, aber der verändert die NBA nicht.
Nee, auf gar keinen Fall, aber er ist einfach so passiert, ist eine sehr lustige Formulierung. Ersan Ilyasova ist zum fünften Mal getradet worden seit dem Sommer 2015. Am 11. Juni 2017 von den Bucks zu den Pistons, dann am 12. Februar 2016 von den Pistons zu Orlando, zu den Magic. Dann war er am 23. Juni war er ein Teil des Trades von Serge Ibaka, ist dann nach Oklahoma City gegangen. Die haben nach drei Spielen gesagt, jo, wir können dich wegschicken, und ist dann nach Philadelphia gegangen. Und jetzt ist Ilyasova dann bei den Atlanta Hawks bis Ende der Saison höchstwahrscheinlich und wird dann unrestricted free agent und kommt dann für das nächste Team auf. Armin Fee, der Fußballtrainer, hat mal gesagt, er macht nicht länger als ein Jahresverträge beziehungsweise dann auch keine Mietverträge für länger als ein Jahr. Bei Ersan Ilyasova reicht ja inzwischen eine Airbnb-Wohnung in jeder Stadt.
Ja, das ist schon richtig, aber dafür kann er ja nur bedingt viel. Ne? Das
natürlich.
Muss man ja auch so sagen.
Natürlich kann er da wenig für, aber er hat jetzt 6 Teams gehabt in seiner Karriere und 5 davon in den letzten 2 Jahren. An der Front ist nach wie vor alles relativ ruhig, auch wenn es der Trade-Versuch zwischen den Oklahoma City Thunder und den Chicago Bulls wohl im Moment am meisten Buzz erzeugt. Und da könnten wir jetzt dann tatsächlich nochmal, Torben, auf die Wash-Bomb zu sprechen kommen. Es gibt einen Journalisten, der auf Twitter eigentlich einen sehr, sehr legendären Ruf hat. Adrian Wojnarowski, der scheint Kontakte tatsächlich überall hin zu haben und er ist eigentlich der Mann, dem man auf Twitter folgen soll, wenn man Trade-Gerüchte hören will, oder?
Ja, wie du schon sagtest, der Hashtag Washbomb hat sich so ein bisschen etabliert, weil es eben über die Jahre immer wieder vorgekommen ist, dass Wojnarowski vor allen anderen die entscheidenden Infos hatte. Also es gab, ich meine, das war 2012 oder 2013, wenn ich mich recht erinnere, den Draft, bei dem er es sich so ein bisschen im übertragenen Sinne mit David Stern, dem damaligen NBA-Commissioner, verscherzt hat, weil eben Wojnarowski alle Draftpicks, bevor Stern sie bekannt geben konnte, auf der Bühne schon über Twitter verbreitet hatte, also ihm da jedes Mal zuvor gekommen ist. Und das kam natürlich nicht so gut an, weil damit die Exklusivität so ein bisschen des Draft-Prozesses, der Draft-Übertragung ad absurdum geführt wurde.
Ja, Adrian Wojnarowski hat, wie gesagt, tatsächlich Kontakte überall hin und ist dann auch immer die zuverlässigste Quelle bei Trades, also man muss nicht unbedingt was anzweifeln. Sollte er etwas raushauen, sollte er etwas raustwittern, da ist er ähnlich ein bisschen wie Adam Schefter, der das für die NFL ist, und auch in der MLB gibt's diese Leute. Also auf Adrian Wojnarowski kann man sich verlassen und er hat jetzt tatsächlich mehrere Informationen rausgehauen, was die Lage der Oklahoma City Thunder und der Chicago Bulls angeht. Also die Oklahoma City Thunder möchten einen Deal mit den Chicago Bulls haben, der Doug McDermott und Taj Gibson beinhaltet. Und sie haben gleichzeitig, haben sie eruiert, wie viel es wohl kosten würde, wenn man Andre Roberson dann im Jahr 2000, beziehungsweise als Restricted Free Agent dann wiederbekommt. Also sie versuchen es über die Hintertür Roberson dann wiederzubekommen. Und das ist ja durchaus eine Geschichte, die dann sehr, sehr interessant werden könnte. Also auf der einen Seite möchte man sich nicht unbedingt gerne trennen, aber auf der anderen Seite wird es wahrscheinlich nötig sein, sich von jemandem wie Robertson zu trennen, um dann Taj Gibson und Doug McDermott zu bekommen. Bist du schon etwas aufgeregter, Lars?
Nee, ich denke, das zieht sich auch noch ein bisschen, weil unter anderem McDermott ja, denke ich, eigentlich auch in Chicago längerfristig eingeplant ist. Deswegen hat mich das jetzt auch ein Stück weit überrascht, dass er vor einigen Stunden genannt worden ist als möglicher Trade-Kandidat.
Ja, und er hat schon Leute umarmt, also das sollte man auch nie vergessen. Das darf nie vergessen werden, er hat Leute umarmt, von daher, ja.
Ganz kurz zu diesem Trade, den es da möglicherweise gibt. Mark Steen sagt, dass es wohl mindestens Cameron Payne, Joffrey Laverne und Draftpicks bedarf, um McDermott und Gibson zu bekommen.
Also ist er durchaus ein großer Einsatz. Und die Chicago Bulls versuchen ja alles, um dann auch wieder konkurrenzfähig zu werden, obwohl sie dann immer noch Leute wie Dwayne Wade haben und Dwayne Wades Knie haben. Und da muss man dann ja auch noch drauf achten, wie das dann dort weitergehen wird. Es sind nur noch 40 Minuten. Torben, wollen wir uns mal einem eher traurigen Thema dieser Liga widmen?
Können wir machen. Ich bin gespannt, worauf du jetzt hinaus willst.
Ich möchte mich den Brooklyn Nets nähern. Die Brooklyn Nets, die vor Jahren, als ihr Owner Michail Prokhorov gesagt hat, ich möchte die Meisterschaft innerhalb von 5 Jahren gewinnen, einfach mal ihre Draftpicks bis gefühlt ins Jahr 2117 verpfändet hat. Und dann kam Sean Marks jetzt als neuer General Manager vor ein paar Monaten und hat gesagt, ja, wir müssen jetzt eigentlich mit der Lage leben, die wir haben, und jetzt versuchen wir das Beste draus zu machen. Die Fanbase der Brooklyn Nets scheint relativ gleichgültig beziehungsweise relativ unterstützend für Sean Marks zu sein, und er versucht ja jetzt alles, um wieder Draftpicks zu bekommen, unter anderem mit dem Bojan Bogdanovic-Trade.
Das stimmt, aber die Nets haben einfach weder Draftpicks aktuell, die sie irgendwie zu mehr machen könnten, als auch Spieler, die irgendwie großes Interesse hervorrufen würden. Abgesehen von Brook Lopez, aber der Center-Markt, haben wir bei DeMarcus Cousins gesehen, ist auch nicht allzu ergiebig für das abgebende Team, gerade wenn bekannt ist, dass der Spieler getradet werden soll. Von daher, ja, also von dem eigentlichen Plan, den Michail Prokhorov damals beim Kauf der Brooklyn Nets hatte, ich glaube 2010 war es,
ja,
dass er in den ersten fünf Jahren seiner Besitzerschaft da Meister werden wollte, ist vorsichtig gesagt recht wenig geworden.
Ja, es ist und das ist eine traurige Geschichte dann mit dem Brooklyn Nets, weil im Moment ziehen die tatsächlich ja keine Wurst vom Teller, und sie haben, du hast es gesagt, bis auf Brook Lopez eigentlich im Moment niemanden, den sie in irgendeiner Weise zu Prospects machen können oder die sie zu Draftpicks machen müssen, und selbst da mussten sie sich ja schon im Preis ein bisschen runterhandeln lassen und haben erst gesagt, sie möchten 2 Erstrundenpicks haben, und dann haben sie gesagt, ja, vielleicht 1 Erstrundenpick, 1 Zweitrundenpick, das würde dann auch funktionieren, aber auch da gibt es ja im Moment nur komplett das Schweigen im Walde, Felix, da ist ja gar nichts zu holen im Moment anscheinend.
Ja, die Brooklyn Nets haben halt, ihr habt es beide schon gesagt, die haben Probleme. Also sie haben ja jetzt immerhin einen Trade schon mal zustande gebracht. Ne? Bojan Bogdanovic haben sie ja nach Washington geschickt und haben dafür ja sogar einen First-Round-Pick bekommen. Ja. Allerdings halt den der Washington Wizards. Der wird da irgendwo in den hinteren oder niedrigeren 20er-Bereichen dann wahrscheinlich am Ende landen. Ja, was haben sie dafür noch bekommen? Ja, letzten Endes haben sie einen Spieler bekommen, den Washington von der Gehaltsliste streichen wollte. Und ja, sie haben einen jungen Spieler bekommen. Also sie haben ja, um das vielleicht mal noch namentlich zu untermauern, sie haben Andrew Nicholson und Marcus Thornton bekommen. Und ja, das ist halt ein junger Spieler, einen, den Washington von der Gehaltsliste haben wollte. Und haben dafür dann Bojan Bogdanovic abgegeben und Chris McCullough. Das ist jetzt sicherlich keine schlechte Arbeit, die da gemacht wurde. Es ist ein Anfang, wenn man das mal einfach so nennen möchte, denn die Brooklyn Nets, ihr habt es beide eigentlich schon herausgestellt, die stehen da irgendwo im Niemandsland oder noch viel weiter hinten und haben nichts, womit sie arbeiten können. Brook Lopez würde sicherlich auch gerne woanders spielen, wurde ja auch gefühlt mit jedem Team, das ein Center braucht, in Verbindung gebracht. Allerdings sind da eben auch alle nicht bereit, den Preis, den Brooklyn aufruft, zu bezahlen. Insofern, ja, es wird noch lange Zeit wahrscheinlich dauern, bis wir dort mal wieder was Positives zu vermelden haben, so leid es mir tut.
Sean Marks hat einen 4-Jahres-Vertrag. Das erste Jahr ist jetzt bald um. Er hat auch schon gesagt, es könnte sein, dass wir erst wieder nach meinem nach meinem Auslauf oder nach dem Auslaufen meines Vertrages in irgendeiner Weise positive Nachrichten sehen. Also seine Kommunikation ist ja durchaus sehr, sehr gut und er verspricht ja nicht irgendwelche Sachen ins Blaue hinein. Deswegen, also bei den Brooklyn Nets könnte es noch wirklich längere Zeit dauern, bis sie dann wieder zurück in Contention sind, beziehungsweise bis sie überhaupt wieder ein wirklich ernstzunehmendes Team sind. Und ein anderes Team, was jetzt aber gerade auf dem Weg Richtung Besserung ist, das sind die Philadelphia 76ers. Joel Embiid in seiner Zeit, in seinen limitierten Minuten, die er in den ersten Monaten hatte, hat er sehr, sehr gute Leistungen gebracht und mit ihm will man in die Zukunft gehen. Und jetzt Adrian Wojnarowski hat es auch wieder getwittert, dass sie dass die Philadelphia 76ers versuchen, einen defensiv orientierten Point Guard zu bekommen und dass man da eventuell im Avery Bradley von Boston ins Auge gefasst hat. Wen könnten denn die Boston Celtics wen könnten denn die Philadelphia 76ers dafür anbieten, Torben? Gibt's da jemanden?
Da müsste ich überlegen tatsächlich. So, jetzt unmittelbar fiel mir da niemand ein, der jetzt Boston unmittelbar besser macht, wenn sie da Avery Bradley abgeben müssten, der doch da eine elementare Rolle spielt im Backcourt.
Ja. Jahlil Okafor? Auch nicht, oder?
Keine Chance. So würde ich. Ne. Okafor hat so ein bisschen das Problem, dass er weder offensiv noch defensiv aktuell irgendwo überdurchschnittliche Leistungen bringt. Also er legt zwar ein paar Punkte auf und ähnliches, aber das relativ ineffizient. Und defensiv hat er bisher noch nicht bewiesen, dass er da in der Liga mithalten kann. Von daher findet sich ja aktuell auch kein Markt von ihnen, genau aus diesen Gründen. Und ich wüsste jetzt nicht, wen Philly bereit wäre abzugeben, der in Boston wirklich einen Unterschied machen würde.
Und Andrew Bogut wird es auch nicht werden. Felix, was wolltest du sagen?
Ich wollte sagen, man hat ja vorhin auch lesen können, dass Boston die Möglichkeit hatte, Nerlens Noel zu kriegen und Nein gesagt hat. Mhm. Also dann nehmen sie ja jetzt nicht Jahlil Okafor. Und Wojnarowski hat ja auch No Traction dahinter geschrieben. Also es gibt gefühlt keinen Bedarf von Boston. Also so interpretiere ich es zumindest. Also ich kann es mir auch nicht vorstellen. Selbst wenn sie sagen doch nicht, wir geben Avery Bradley ab und damit unsere Möglichkeit natürlich auch, da weiß ich nicht, Kyrie Irving und Co. zu verteidigen. Und dafür stellen wir uns dann einen Backup oder einen neuen Starting Center neben Al Horford da in Frontcourt, der dann zwar mit Andrew Bogut sicherlich Qualität mitbringt, aber dafür machen wir hinten alle Schleusen auf. Das macht ja keinen Sinn. Also das ist für mich so ein Gerücht, das jetzt mal gestreut wurde, aber ja, eigentlich keinerlei wirkliche Handhabe hat. Hm.
Die Sixers, das twittert Mark Steen jetzt, haben gesagt, dass sie wohl nicht mehr erwarten, Andrew Bogut noch getradet zu bekommen und dass es dann wohl auf ein Buyout hinauslaufen wird. Und dann kann sich Andrew Bogut durchaus ab dem 1. März dann den Club wohl aussuchen. Und das wird eine sehr, sehr interessante Geschichte. Ansonsten nach wie vor Schweigen im Walde hier. Wir würden euch gerne nochmal den Gong vorspielen, der einen Trade ankündigen würde. Aber im Moment gibt es den noch nicht. Und wir haben den Boogie Cousins Trade am Anfang der Woche gehabt, wo alle gedacht haben, oh, vielleicht geht's jetzt mal so richtig los. Aber das ist halt auch schon ein Trade gewesen, der mal so richtig ins Kontor gehauen hat und der wirklich viele, viele Augenbrauen hat heben lassen. Und Boogie Cousins hat heute Nacht sein erstes Spiel im Trikot der New Orleans Pelicans. Sie spielen dann auch gegen die Houston Rockets. Lars, was erwartest du da für ein Spiel?
Ich denke, es wird sehr interessant, wie die beiden harmonieren. Sie haben quasi alle Karten in der Hand. Sie bilden zusammen quasi den besten Frontcourt der Liga. Und ich denke, es sollte ihr Ziel sein, die Spieler um sich herum, wie zum Beispiel Jrue Holiday, zu verbessern, der dann zu einem besseren Spot-Up-Shooter werden könnte.
Es ist, ich kann es mir im Moment tatsächlich noch nicht vorstellen, die beiden zusammen auf dem Feld zu sehen. Das werde ich dann heute Nacht hoffentlich nachholen können, beziehungsweise morgen früh, und werde dann sehen können, wie die beiden miteinander harmonieren. Felix, was glaubst du, wie lange wird das dauern? Ich meine, sie werden wahrscheinlich noch nicht die Pelicans-Franchise komplett auf links drehen, dass man sagt, okay, sie sind jetzt in irgendeiner Weise in der Western Conference ein Team, was zu beachten gilt, aber sie haben halt jetzt mit den besten Frontcourt der Liga.
Ja, nein, sie haben nicht nur mit dem Besten, sie haben den Besten. Also rein vom Potenzial gibt's da ja überhaupt keine zwei Meinungen. Sie sind aber eben auch die beiden Spieler, die das Spiel jetzt quasi fast alleine schultern müssen. Lars hat Jrue Holiday angesprochen und danach kommt das große Nichts. Ich bin ehrlich gesagt auch sehr überrascht, dass wir bis jetzt noch gar nichts aus New Orleans hören, denn sie haben ja quasi ihren kompletten Backcourt mit abgegeben. Also sie haben ja Buddy Hield, Tyreek Evans und Langston Galloway und damit drei Guards abgegeben und ich war der festen Überzeugung, dass wir was aus New Orleans hören werden, was die Guards angeht. Bis jetzt kommt da nichts. Ja, aber die beiden müssen schnell zusammenfinden und müssen dann das Spiel eben für die Pelicans auch machen und dann eben auf die Unterstützung von Jrue Holiday hoffen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das funktioniert. Beide haben den Dreier, beide sind dominant in der Zone. Besser geht's ja eigentlich fast nicht. Also wenn sie das flexibel anlegen und darauf ja, kann man wahrscheinlich bauen, dann wird es einfach nur brutal. Anders kann man es, glaube ich, nicht nennen. Und ja, insofern dürfen wir da gespannt sein, was passiert. Vielleicht gibt's auch noch den Trade in New Orleans mit den Guards, aber wir dürfen gespannt sein und warten ab.
Dürfen wir also auf jeden Fall jetzt was anderes machen?
Ja.
Houston, wir haben einen Trade, kann man jetzt tatsächlich sagen. Die Brooklyn Nets und die Houston Rockets haben einen Trade vollführt. KJ McDaniels geht von Houston zu den Brooklyn Nets. Torben, weiß man schon genaueres?
Ja, es geht, denke ich mal, nur um Gehalt, was da die Houston Rockets sich sparen wollen. Also es scheint nicht so, dass die Nets da irgendeinen Gegenwert hinschicken werden, sondern Adrian Wojnarowski, immer wieder schön, diesen Namen auszusprechen, schreibt, dass dieser Move, also McDaniels nach Brooklyn zu schicken, $3 Millionen an Cap Space generiert. Und Houston ist ja auch eins der Teams, die auf dem Buyout-Markt, also für so Leute wie Deron Williams, der da vielleicht noch reinrutschen könnte, oder auch Andrew Bogut nochmal aktiv werden kann. Und da sind 3 Millionen eben eine Menge wert. Also da geht es so darum, ein bisschen Gehaltsspielraum zu schaffen. Nicht mehr und nicht weniger.
Aber wir sind ja dankbar für jeden kleinen Trade, den wir hier bekommen. Also KJ McDaniels wird $3 Millionen Dollar den Houston Rockets einsparen und die Brooklyn Nets haben eh nichts anderes zu tun, als jetzt mal zu gucken, ob sie irgendwelche Leute dann in einem Tryout dann auch einsetzen können und mal gucken können, ob sie in irgendeiner Weise was mit diesen Leuten anfangen können. Ansonsten, ja, das ist der Trade, den es jetzt dann tatsächlich im Moment gibt. Was ich noch eben gelesen habe, ist von Sam Amick, dass er geschrieben hat, sollte es eine Titelchance in Indianapolis geben, würde Paul George gerne da bleiben. Sollte es die nicht geben, dann ist er auf jeden Fall ganz, ganz heiß, zu den Lakers zu gehen. Und das wäre dann im Jahr 2018. Und diese Message soll durch die NBA durchgeschickt worden sein. Was dann ja heißen würde, dass die Boston Celtics, sollten sie einen Trade anstreben mit den Indiana Pacers, dass sie gar keine Chance haben, diesen Trade dann zu vollführen, beziehungsweise, dass sie überhaupt keine Chance haben, dann Paul George dann über das Jahr 2018 hinaus zu behalten. Lars, ist das deiner Meinung nach ein Showstopper für die Boston Celtics?
Schwierig zu sagen, aber ich finde das Thema, was den Supporting Cast in Indiana für Paul George angeht, recht interessant. Deswegen würde ich halt auch noch ganz gerne erwähnen, dass mich das dann auch ein bisschen überrascht hat, dass dann gestern Abend die Indiana Pacers mal ausgecheckt haben, welchen Markt es für Paul George dann gibt. Weil wenn man sich mal zurückerinnert, ist es gerade mal circa 2 bis 3 Monate her, dass Paul George in der Öffentlichkeit, in den Medien sehr deutlich kommuniziert hat, was er von seiner Franchise erwartet und welche Spieler er fordert und welche Ziele er hat. Deswegen hat mich das überrascht, dass die Zeichen dann relativ früh auf Abschied standen, auch wenn sie jetzt durch deine Information sozusagen vielleicht wieder ein bisschen abnehmen. Und deswegen finde ich das Thema recht interessant, was nach einer möglichen Vertragsverlängerung oder auch nicht in Indiana passiert und wie auch Paul George mit der Franchise umgeht, wenn sie in dieser kommenden Free Agency kaum wirkliche Verstärkungen an Land ziehen können.
Paul George zu den Celtics. Und die Celtics müssten auch eigentlich daran interessiert sein, eine Möglichkeit oder eine Chance zu haben, diesen Paul George dann über 2018 hinaus zu behalten. Oder, Torben, wie siehst du das?
Ja, das auf jeden Fall. Ich habe gerade nochmal hier die aktuelle Five neben mir liegen und kurz aufgeschlagen. Da ist ein aktuelles Interview mit Paul George drin aus London bei den NBA Global Games. Mhm. Und da meine ich jetzt rauszulesen, dass so ein Trade, wenn dann eher mit, also Larry Bird ist ja der General Manager, dann eher Richtung Lakers sich orientieren würde irgendwann, weil von da kommt ja auch Paul George, dass wohl Boston zwar viel verhandeln darf, aber die Chancen doch nicht allzu groß sind.
Ja.
Ist natürlich immer die Frage, was ich jetzt in diesen 4 Wochen seit diesem Spiel, seit diesem Interview getan haben könnte, auch intern, aber ja, also auf jeden Fall, wenn sie ihn verpflichten würden, dann müssten sie sicher sein, dass er verlängern wird, weil sie würden ja sehr viel dafür abgeben.
Genau, das ist es nämlich. Und wenn diese Nachricht von Sam Amick dann stimmt, und auch der ist ja ein durchaus respektierter Journalist, wenn das stimmt, dann heißt es ja, Leute, wenn er nicht mit den Indiana Pacers eine Meisterschaft gewinnen kann, dann will er um alles in der Welt zu den Lakers gehen. Und ja, dann scheint es ja dann so zu sein, dass man sagt, okay, dann haben wir ihn quasi als 1,5-Jahres-Rental.
Und dafür wäre es dann eben sehr mutig, diesen ja wahrscheinlichen Top-3-Pick der Brooklyn Nets dafür in den Ring zu werfen.
Ja, also das könnte die Sache hier tatsächlich nochmal verkomplizieren. Und ob man dafür den 2017er Nummer-1-Pick dann reinwirft oder dann auch Jay Crowder mit reinwirft, ist dann ja auch die Frage, oder Felix? Oder können sich die Boston Celtics jetzt noch auf Jimmy Butler umswitchen?
Sie können sicherlich. Also ich finde das nicht so überraschend, denn eigentlich ist meiner Meinung nach die Info nicht so neu, dass Paul George sagt Indiana oder Lakers. Und deswegen war ich mir eigentlich relativ sicher, dass da gar nicht viel passieren würde, bis heute eben Boston anfing, tatsächlich ernst zu machen und ja dann scheinbar sogar diesen Nummer-1-Pick oder möglichen Nummer-1-Pick zu offerieren. Insofern scheinen die Chancen ja nicht so aussichtslos zu sein. Und ja, Indiana hatte man ja auch so ein bisschen auf dem Zettel, machen die vielleicht was, um eben Paul George den ganzen Verbleib schmackhaft zu machen. Da kommt jetzt aber auch relativ wenig, um jetzt mal auf deine Frage einzugehen, ob sie auf Jimmy Butler umswitchen können. Warum sollten sie das nicht können? Ich halte Danny Ainge für jemanden, der durchaus fähig ist, mit seinen Leuten, die ja da immer noch im Hintergrund arbeiten, ja an 2 Fronten quasi zu verhandeln, und alles andere wäre ja wahrscheinlich auch mehr oder minder fahrlässig, wenn er das eben nicht tun würde. Denn wenn du ja auf einem Markt nur unterwegs bist und dann ja ändern sich 3 Minuten vor Schluss auf einmal alle Bedingungen, dann stehst du auch wieder da, der große Volldepp. Insofern, ich halte es für möglich, dass wir am Ende ganz doof aus der Wäsche gucken und Jimmy Butler kommt oder eben auch gar keiner. Dennoch halte ich jetzt irgendwie diese Geschichte mit Paul George nach Boston nicht für gänzlich unmöglich, denn wie gesagt, das sind meiner Meinung nach oder meines Wissens nach, sind das keine gänzlich neuen Informationen, die wir hier bekommen.
Ja.
Insofern weiß Danny Ainge, woran er ist, und in L.A. muss es, und das muss man ja auch mal dazu sagen, muss in den nächsten 1,5 Jahren dann auch erstmal anständig gearbeitet werden, dass Paul George am Ende bereit ist, von dem Contender dorthin zu wechseln.
Aber man muss ja auch dafür sorgen, dass Jack Nicholson seine Dauerkarte verlängert, oder?
Ja, das macht er wahrscheinlich sowieso. Ja. Zur Not quatscht er mit Magic Johnson. Also
ja. Vielleicht ist Magic Johnson auch nur eingestellt worden, um Jack Nicholson zu bespaßen an der ersten Reihe. Das könnte ja auch sein. Das ist, ja, es führt zu weit. Da wir hier schon so ein ganz kleines bisschen spaßen, es sind nur noch 23 Minuten bis zur Trade-Deadline, bis 21 Uhr. Danach wird sicherlich dann auch nochmal die eine oder andere Information durchsickern. Aber bis jetzt haben wir außer dem KJ McDaniels Trade tatsächlich noch nichts gehört weiter, und die Gespräche sind nach wie vor im Stocken. Was mich tatsächlich ganz gerne mal interessieren würde, ist, wie es dann so aussieht bei jemandem wie Danny Ainge im Büro. Mit wie vielen Leuten, die am Telefonieren sind, und mit wie vielen Leuten, die dann tatsächlich dann versuchen, diese Trades über die Bühne zu bekommen. Es ist ja nicht nur Danny Ainge, der sein Nokia 3310 in der Hand hat, sondern da sind ja durchaus dann noch sehr, sehr viele andere Leute mit beschäftigt, mit solchen Entscheidungen. Und ich glaube, das ist eine sehr lustige halbe oder 2 Stunden, die letzten 1,5 Stunden einer Trade-Deadline. Und wir sind jetzt tatsächlich nur noch 22 Minuten vor dieser Trade-Deadline. Ein anderes Team, über das ich gerne nochmal sprechen würde, am Anfang der Sendung haben wir sie schon ein ganz kleines bisschen angerissen, das sind die Phoenix Suns. Die Phoenix Suns sind nach wie vor im Keller der Western Conference und haben aber einen Core von Spielern, die sie jetzt nutzen wollen in der nächsten Zeit. Das sind zum einen Devin Booker, das ist auf der anderen Seite Eric Bledsoe, das sind Leute wie Marquise Chris, das ist ein Typ wie Dragan Bender, vielleicht auch TJ McWarren. Auf jeden Fall haben sie einen jungen Core und jetzt haben sie ein paar Veteranen, die sie auf den Markt schmeißen können. Mich wundert, dass es überhaupt noch kein Interesse zum Beispiel für Tyson Chandler oder für PJ Tucker gegeben hat, auch wenn es zwischendurch immer mal wieder Gerüchte darum gibt. Lars, wenn du dir einen Spieler schnitzen könntest für die Oklahoma City Thunder, wen würdest du nehmen?
Von den beiden genannten gerade?
Von den Phoenix Suns, ja, vielleicht auch Ach nur so. Von den beiden genannten.
Gute Frage. Ich bin ehrlich gesagt ein relativ großer Fan von Brandon Knight.
Ja.
Und angenommen, der Deal zwischen den Bulls und OKC würde nicht zustande kommen, sprich McDermott würde bei den Bulls bleiben, dann denke ich, könnte man das mal ausprobieren, Brandon Knight zu verpflichten. Auf der anderen Seite würde es aber auch ein bisschen gegen die Strategie der letzten Jahre sprechen, weil man hat häufig junge Spieler verpflichtet, die am Ende ihres Rookie-Vertrages standen. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist Brandon Knight schon ein bisschen länger in der Liga. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn er ein NBA-Team findet, wo er eine bessere Perspektive hat.
Darf ich ganz kurz, weil Lars gerade Brandon Knight anspricht, ich möchte mal von euch was wissen. Der ist 25, spielt sein sechstes Jahr NBA, der hat letztes Jahr von der Bank kommt 20 Punkte gemacht. Der hat aber noch so viele Jahre vor sich. Die Phoenix Suns wollen für ihn angeblich einen Zweitrunden-Pick. Ja. Warum möchte niemand Brandon Knight? Ich kann es nicht verstehen.
Ja.
Das ist, ich hätte einen Ansatz.
Erzähl ihn.
Und zwar, dass also das ist erstmal ja wahrscheinlich kein Zufall, dass Brandon Knight schon in Detroit, Milwaukee und jetzt in Phoenix war. Das hat ja seine Gründe, dass jeweils die drei Teams vorher gesagt oder die beiden Teams vorher gesagt haben, ja, lieber mal nach wem anders umgucken. Und ich habe mir gerade mal auf die Schnelle die On-Off-Statistiken von Brandon Knight für dieses Jahr angeguckt. Ohne ihn auf dem Feld haben die Phoenix Suns Net-Rating, also die Punkte pro 100 Ballbesitze beider Teams gegeneinander gerechnet von minus 0,2, mit ihm auf dem Feld von minus 13,4. Also macht er sie um über 13 Punkte schlechter, wenn er auf dem Feld steht. Ich guck mal gerade, wie das im vorigen Jahr aussah. Ich glaube, sehr relativ ähnlich. Nee, da war es sogar noch positiv, aber zumindest, ich weiß gerade nicht, welche Statistik es genau war, eine der Advanced Sets. Ich glaube, dass Box Plus Minus von ESPN, das so ein bisschen versucht, alles in eine Zahl zu fassen. Da gehört er auf jeden Fall seit Jahren zu den miesesten Spielern. Und meist hat es ja Gründe, wenn so ein Spieler, der 25 ist, der zwar auf den ersten Blick irgendwie seine 18, 19, 20 Punkte auflegt, wenn der dann kein Interesse hervorruft, muss da irgendwas sein, was die Teams sehen, was wir so auf den ersten Blick nicht sehen.
Brandon Knight ist in der Tat so ein ganz kleines bisschen durchs Roster gerutscht, weil man mit Devin Booker einfach jemanden hat, der Superstar-Potenzial hat bei den Phoenix Suns und Eric Bledsoe dieses Jahr gesund zu sein scheint, beziehungsweise gesund ist und dieses Jahr wirklich hervorragende Zahlen auflegt. Und das sind die beiden, um die man das Team der Zukunft dann aufbauen möchte. Plus dann die Leute, die man letztes Jahr im Draft geholt hat, nämlich Marquise Chris und Dragan Bender. Dragan Bender zum Beispiel könnte dann auch in einem Trade dann genutzt werden. Plus dann haben wir noch jemanden wie TJ Warren, der auch dann noch mit dabei sein könnte. Also es gibt eine ganze Menge bei den Phoenix Suns auch, aber im Moment ist dann tatsächlich auch so ein bisschen das Schweigen im Walde. Und auch die Phoenix Suns im Moment sehr, sehr ruhig. Und es sind 17 Minuten und es ist tatsächlich im Moment überhaupt nichts. Dirk Nowitzki hat sich aber gemeldet zu Nerlens Noel. Er hat gesagt, er ist ein athletischer, großer, er ist ein junger Spieler und er hat eine Menge Potenzial. Er ist ein Rim Protector, er ist lang und er kann am Korb kann er finishen und das glaubt er war das, was die Dallas Mavericks gesucht haben. Und wenn er gesund bliebe, dann könnten die Dallas Mavericks was mit ihm anfangen. Ein begeisterter Dirk Nowitzki, glaube ich, hört sich anders an. Andererseits gehört er ja dann auch zu den etwas besseren Diplomaten in der NBA. Und ich könnte mir vorstellen, dass er durchaus nicht unzufrieden ist, dass man jetzt so einen jungen Spieler geholt hat. Und ich meine, für seine Zeit nähert sich dann ja auch dem Ende. Deswegen könnte es dann ja auch sein, dass hier schon auf die Zukunft dann geschaut worden ist. Felix, es gibt neue Infos zu Paul George?
Ja, es war ja wohl, also das geisterte ja vor so einer Stunde mal durch den Äther, dass die Denver Nuggets bereit waren, ein monströses Angebot nach Indianapolis zu schicken, wie auch immer das ausgesehen hätte. Mittlerweile ist aber klar, was die Pacers von den Celtics haben wollen. Und sie wollen 3 Spieler aus folgendem Quartett. Avery Bradley, Jay Crowder, Marcus Smart und Jaylen Brown plus den ungeschützten First-Round-Pick der Nets.
Apothekenpreise.
Und jetzt wird mir langsam auch klar, warum wir diesen Trade nicht sehen.
Apothekenpreise in Indianapolis.
Ja, das ist wirklich heftig.
Zu dem Monsterangebot von den Nuggets hat Sepp Dumitru das vor ein paar Minuten rausgehauen. Ich gehe mal davon aus, dass es ungefähr stimmt, aber es hieß Danilo Gallinari, Emmanuel Mudiay und 2 Picks für Paul George. Hat er selber die Antwort runtergeschrieben von den Pacers, kein Anschluss unter dieser Nummer.
Ja, also.
Also das ist quasi die andere Richtung des Monsterangebots, das die Pacers von den Celtics haben wollen, was zu groß wird. Und dann das angebliche Monsterangebot der Nuggets, was doch relativ bescheiden dann klingt für ein Monsterangebot.
Mal ganz ehrlich, aber Paul George hat auch keinerlei Interesse, dann da irgendwie an die Denver Nuggets verschifft zu werden, bei denen dann ja effektiv auch nicht mehr richtig viel vorhanden ist, wenn sie dann ihren Point Guard der Zukunft abgeben, plus Danilo Gallinari und auch noch die Picks. Also insofern, das wäre ja eine Lose-Lose-Situation für alle geworden, oder?
Ja. Aber
wobei, die Nuggets haben ja jetzt mit Nikola Jokic ihren Cornerstone gefunden für die nächsten Jahre. Also, und Moody hat bisher die Erwartungen erfüllt, ist aktuell immer noch einer der miesesten Einser der Liga, kann ähnlich wie Rubio, wo das Thema ja vorhin schon kurz hatten, auch nicht wirklich werfen aus dem Feld. Aber ja, du hast schon, also wirklich massiv besser als in Indianapolis aktuell wäre ja die Situation da nicht jetzt für die unmittelbare Zukunft.
Aber wir können den Gong mal wieder spielen. Es gibt wieder Neuigkeiten und es gibt die Neuigkeit, Milwaukee schickt Roy Hibbert zu den Denver Nuggets. Hat auch Adrian Wojnarowski vor wenigen Sekunden getwittert. Felix, was ist mit Roy Hibbert passiert in den letzten Jahren?
Ja, das ist die große Frage, ne? Also Roy Hibbert war ja tatsächlich mal ein Center, der ich wollte sagen, gute Teams gespielt hat. Das ist jetzt nicht so, dass Denver die absolute Krücke da wäre, aber er wird ja aktuell auch so ein bisschen rumgereicht. Jetzt ist doch sogar der zweite Trade schon von ihm in dieser Saison, oder? Wenn ich jetzt nicht gänzlich falsch liege.
Ja. Wurde vor ein paar Wochen schon mal verschifft.
Genau, von Charlotte dann nach Milwaukee und jetzt von Milwaukee nach Denver. Ja, das ist irgendwie, weiß ich nicht, ich krieg fast Mitleid mit. Damals tatsächlich eine durchaus insofern, ja, was er da jetzt dann als Backup in Denver soll, weiß ich auch nicht so richtig. Also das ist so ein bisschen, das tut mir irgendwie tatsächlich jetzt gerade leid für Roy Hibbert, dass er jetzt hier so rumgereicht wird, das hat er irgendwie nicht verdient.
Ja,
Roy Hibbert wurde so ein bisschen ähnlich wie Rajon Rondo von der NBA überholt, was ihr Spiel anging. Also Hibbert war ja so ein bisschen der Erfinder von Verticality, also diesem Verteidigungsprinzip, dass man eben den Ring ohne Foul zu beschützen weiß und jetzt mit den ganzen Big Men, die Dreier schießen, die dribbeln können, wie Joel Embiid, wie Kristaps Porzingis und ähnlichen Leuten, ist da einfach kein Platz mehr für ihn in den meisten Teams.
Ja, die Denver Nuggets
schicken. Aber es geht gerade nochmal rund, sehe ich gerade. Wojnarowski sagt, dass Indiana dicht gemacht hat, dass Paul George nicht mehr verschifft wird. Und dass der Trade zwischen den Thunder und den Bulls zustande gekommen ist. Und zwar, dass die Thunder Geoffrey Lovern und Anthony Morrow rüberschicken und dafür den 2018er Second-Round-Pick der Bulls erhalten und Doug McDermott und Taj Gibson.
Lasst mich bitte gerade den Gong noch spielen, bitte. Ja? Jetzt, wo wir ihn haben, möchte ich noch Also, wir haben einen Trade zwischen den Oklahoma City Thunder und den Chicago Bulls. OKC in Chicago are nearing agreement on trade to send package centered on Cameron Payne für Doug McDermott und Taj Gibson. Und dazu dann noch Geoffrey Lauvergne und Anthony Morrow. Mit dem 2018er Zweitrunden-Pick gehen dann McDermott und Gibson von Chicago nach Oklahoma City Thunder. Lars, du als OKC-Fan, wie sieht dein Urteil aus?
Ich bin doch recht zufrieden, insbesondere weil Anthony Morrow mit eingebunden worden ist. Wenn man seine letzten Jahre mal zusammenfasst, dann hat er es zwar mal geschafft, vereinzelte Nächte, aber wirklich auch nur vereinzelte Nächte, mal ein bisschen zu zeigen, was er möglicherweise mal werden könnte. Aber ich denke, man tut da ganz gut dran, in dieses Trade-Gerüst mit einzubauen. Auf der anderen Seite bin ich aber auch ein bisschen überrascht, dass man Laverne schon wieder so früh tradet. Aber ich denke, dazu hat man mittlerweile bei OKC die Möglichkeit, weil man im Frontcourt mit Jeremy Grant über einige dynamische Spieler verfügt. Von daher sollte das nicht wirklich, oder insbesondere junge dynamische Spieler, deswegen sollte das nicht wirklich eine Schwächung sein.
Ja. Die Oklahoma City Thunder machen jetzt was mit Taj Gibson, der ein Rollenspieler war, aber der durchaus eine Defensivkraft innerhalb der Oklahoma City Thunder bringt, die man zusammen mit Steven Adams dann ja auch nutzen kann. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr interessanter Deal. Und Felix, für die Chicago Bulls stehen die Zeichen jetzt auf Rebuild. Könnte es jetzt in den nächsten 10 Minuten nochmal rund gehen, oder?
Möglich wäre es auf jeden Fall. Sie werden wahrscheinlich noch versuchen, den einen oder anderen loszuwerden, um dann tatsächlich alles auf Anfang zu stellen. Wie erfolgreich das wird, wird man sehen. Vielleicht noch ein kleines Update. Wir haben ja vorhin über Andrew Bogut und den Buyout gesprochen.
Ja.
Nicht nur Houston und Cleveland werfen wohl dann ihren Hut in den Ring. Nein, die San Antonio Spurs sind interessiert.
Weil nämlich Pau Gasol nicht jünger wird und weil er durchaus verletzungsanfällig ist, könnte ich mir vorstellen, dass die San Antonio Spurs sagen, okay, wir gucken uns mal nach jemanden um, der dann den Korb sichern kann und der vor allen Dingen seine Tauglichkeit ja in den Playoffs auch schon unter Beweis gestellt hat. Und das hat Andrew Bogut in den letzten Jahren. Also ich fände, das wäre eine sehr, sehr interessante Nummer für die San Antonio Spurs und es wäre eine interessante Nummer für die für Andrew Bogut, der dann eventuell dann auch zu den San Antonio Spurs gehen könnte und dann dafür sorgen könnte, dass aus dem Contender vielleicht jemand wieder einen Meister macht und dann Andrew Bogut Mitmeister macht. Und ja, auf jeden Fall, die Pacers haben jetzt wohl entschieden, dass sie Paul George behalten wollen und somit bleibt er auf jeden Fall bis 2018. Und ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, ob die Indiana Pacers in den letzten 10 Minuten, in den letzten 9 Minuten dann noch was machen werden. Lars, worauf achtest du jetzt noch in den letzten 9 Minuten?
Ja, ich bin da auch ganz bei dir, bei den Indiana Pacers. Unter anderem natürlich auch die Chicago Bulls. Wobei ich mir schlecht vorstellen kann, dass es bei den Chicago Bulls noch wirklich zum effektiven Trade kommt. Weil wenn man sich mal überlegt, wen sie traden müssten, dann wäre das unter anderem Rajon Rondo. Und das habt ihr schon anfangs angesprochen, dass es sehr schwierig sein wird, Rajon Rondo zu traden.
Hm. Wir können schon wieder den Gong einsetzen. Das ist ja... Das ist ja wie im Gemischtwarenladen jetzt auch einmal hier. Wir haben jetzt wieder einen kleinen Trade der Houston Rockets wieder. Die Houston Rockets, die vorhin schon mit einem Trade von KJ McDaniels in Anführungsstrichen auf sie aufmerksam gemacht haben, werden jetzt auch noch Tyler Ennis zu den Lakers schicken, wie eine Liga-Quelle dann auch Adrian Wojnarowski wieder gesteckt hat. Und die Lakers werden dann Marcelo Huertas an die Rockets schicken. Die Rockets werden dann Huertas wegschicken. Torben, das scheint alles so zu sein, dass man da wirklich gerade Geld freimachen will, oder?
Ja, alles andere würde mich wundern. Ich wüsste jetzt nicht, dass die Rockets noch irgendeinen Trade, der quasi jetzt noch vorbereitet werden müsste, in der Pipeline haben irgendwo. Von daher, wie eigentlich vorhin bei dem KJ McDaniels Trade, so ein bisschen die Maxime, noch den einen oder anderen Dollar frei zu machen, um eben auf dem Buyout-Markt ein bisschen mehr als das Minimum bieten zu können dann. Und ja, da sind sie jetzt eben mit diesen beiden kleinen Trades ein paar Dollar mehr in der Tasche für die nächsten Tage bis zum 1. März.
Ja, also die Houston Rockets versuchen gerade so ein ganz kleines bisschen Geld freizuschaufeln. Sie haben Tyler Ennis zu den Lakers geschickt bekommen, Marcelo Huertas, und werden ihn dann auf die waven, also quasi kündigen, und werden ihn dann nicht weiter beschäftigen. Das ist der Trade, den es jetzt in den letzten Sekunden gab. Aber dadurch, dass Paul George jetzt wohl bei den Indiana Pacers bleiben wird, hat sich das dann jetzt auch ein ganz kleines bisschen beruhigt, das ganze Thema. Felix, wenn jetzt Danny Ainge bis um 9 Uhr nichts schafft, kann man dann sagen, okay, er hat hier eventuell sowas wie Mist gebaut, dass er gesagt hat, okay, ich bin an Boogie Cousins vorbei, ich habe Paul George nicht bekommen. Ist das dann eine verpasste Chance für Danny Ainge?
Muss man, glaube ich, differenziert betrachten. Also wir haben uns vor ein paar Minuten darüber unterhalten, was Indiana haben wollte. Wenn Indiana wirklich diesen Preis aufgerufen hat für Paul George, dann ist Danny Ainge ein mittelmäßig Wahnsinniger, wenn er ihn holt. Und insofern hat er da alles richtig gemacht. Warum er Boogie Cousins nicht geholt hat, das ist halt dieses große hätte, wenn und aber. Warum hat zur Hölle Sacramento so wenig von New Orleans bekommen für Boogie Cousins, wo doch jeder um sein Talent weiß? Ich denke, das hat tatsächlich auch damit zu tun, dass man halt mit Al Horford da jemanden geholt hat im Sommer und vielleicht Isaiah Thomas dann auch niemanden an die Seite stellen wollte, der den unbedingt Nummer 1 Anspruch erhebt. Also vielleicht hat man da auch einfach nicht gehandelt, um die Teamchemie nicht zu kippen. Die große Frage, die sich am Ende vielleicht stellt, ist, warum hat man Jimmy Butler nicht bekommen? Am Ende ist Danny Ainge derjenige, der uns im Sommer irgendwann die lange Nase zeigt, weil er das überragende Talent auf Nummer 1 pickt und wir dann, ja, weiß ich nicht, in 2 Jahren den Meister in Boston sehen. Ist schwierig zu beurteilen, aber ich denke, man muss das differenziert betrachten. Also, warum er Cousins nicht geholt hat, schwierig zu beurteilen. Dass er Paul George nicht geholt hat, bei dem Preis, sage ich absolut richtig.
Ja, also es ist eine schwierige Situation für Danny Ainge, dass er Paul George jetzt nicht geholt hat und dass die Indiana Pacers anscheinend Apothekenpreise aufgerufen haben. Dafür kann er nichts, aber letzten Endes kann man ihm ja durchaus sagen, vielleicht ist er ein ganz kleines bisschen zögerlich, oder? Lars, wie siehst du es?
Ja, ich denke, er ist aber, wie Felix schon gesagt hat, aus guten Gründen zögerlich. Und ich habe es schon mal kurz erwähnt, ich denke, dass Boston die Zukunft gehört und dass sie deswegen noch nicht alles in dieser Saisonphase oder in dieser Phase ihrer Entwicklung auf den Tisch legen müssen und dass sie da einen richtigen Weg gehen auf nächste Möglichkeiten, die sich bestimmt möglicherweise schon in der Free Agency bilden werden, auf diese einzugehen und dadurch den Cleveland Cavaliers einen entscheidenden Schritt näher kommen werden.
Ich bin nicht überzeugt, aber wir können wieder den Gong spielen, das können wir erstmal machen. Es hat wieder einen kleineren Trade gegeben. Die Atlanta Hawks schicken Mike Scott zu den Phoenix Suns für Cash. Ja. Was die Phoenix Suns jetzt mit Mike Scott machen wollen, das bleibt mir auch im Moment noch im Unklaren, aber auf jeden Fall haben die Phoenix Suns jetzt was getan und ich kenne die Phoenix Suns Fanbase so ein ganz kleines bisschen. Die Suns sind noch nie Meister geworden und sie würden es total gerne. Andererseits trauert jeder den 7 Seconds or Less zurück oder nach, die es da gegeben hat damals unter Mike D'Antoni. Also da wissen die San Antonio, da wissen die Phoenix Suns Fans auch nie so richtig, was sie machen wollen. Und Phoenix Suns traden oder bekommen Mike Scott von den Atlanta Hawks. David Aldridge hat gerade den Trade bewertet von den Oklahoma City Thunder. Er hat gesagt, das ist ein sehr, sehr starker Deal für die Thunder mit Taj Gibson, Doug McDermott und einem Zweitrunden-Pick für Cameron Payne, Geoffrey Laverne. Es sind nur noch 3 Minuten. Torben, wie siehst du denn die Lage jetzt um Danny Ainge? Wir haben schon vorhin schon mal drüber gesprochen, aber jetzt, wenn nichts Großartiges noch passiert, dann könnte es sein, dass die Boston Celtics jetzt in dieser Trade-Deadline leer ausgehen. Ist das eine verpasste Chance für die Boston Celtics, vielleicht jetzt schon dieses Jahr die Finals zu erreichen?
Ja, ich meine, sie stehen ja gut da. Von daher es ist ja nicht so, dass sie jetzt einen Move machen müssten, um das Team zu verbessern. Sie sind aktuell Platz 2 im Osten. Die Cavaliers schwächeln vor ihnen. Von daher so dieser unmittelbare Drang, jetzt was zu tun, besteht nicht. Und Paul George scheint ja offenbar zwar die eine oder andere Verhandlungsgrundlage gewesen zu sein, aber nie echt auf dem Markt gestanden zu haben. Bei Jimmy Butler kommt ja noch dazu, dass das Front Office der Bulls nicht den allerbesten Ruf hat, da immer die schlauesten Entscheidungen zu treffen. Von daher weiß ich da nicht, wie da, ob es da Verhandlungen gab, wie die gelaufen sind. Aber ja, zumindest halte ich es nicht für verkehrt, jetzt nicht auf Biegen und Brechen da einen Move zu machen heute.
Ich bin nach wie vor nicht unbedingt überzeugt, was das Thema angeht, ob es nicht vielleicht doch Sinn gemacht hätte, wenn man gesagt hätte, okay, wir versuchen jetzt wirklich was, und die Boston Celtics haben die Trade Assets, um etwas zu machen, und vielleicht hätte es dieses Jahr schon etwas geben können, gerade weil die Cleveland Cavaliers im Moment so Probleme haben, dann auch mit dieser Kevin Love Verletzung, Kyrie Irving und LeBron James müssen im Moment eine ganze Menge an Arbeitslast schultern, und wer weiß, wie gut es Kyrie Irving geht, der an eine flache Erde glaubt. Also ja, wir werden sehen dann in den nächsten Wochen und Monaten, wie es dort weitergeht mit den Cleveland Cavaliers. Habt ihr das T-Shirt gesehen von Richard Jefferson?
Selbstverständlich.
Der Richard Jefferson hat ein T-Shirt getragen, wo drauf stand Flat World Champions. War ein Globus drauf, Flat World Champions, weil es tatsächlich Spieler gibt in der NBA, die jetzt auf die Straße gegangen sind und gesagt haben und on the record gesagt haben, dass sie glauben, dass die Erde keine Kugel ist, sondern eine Scheibe. Aber sowas sagt man um 21 Uhr, wenn die Trade Deadline gerade geschlossen hat und jetzt tatsächlich wohl nichts mehr geht. Und jetzt müssen wir gucken, dass die Trades noch, die noch stattgefunden haben, wenn welche stattgefunden haben, dass die jetzt eingetütet worden sind, beziehungsweise dass sie auch kommuniziert werden. Lars, es ist eine sehr ruhige Trade Deadline gewesen. Es gab sehr, sehr viel Gerede. Enttäuschende Trade Deadline bis hier, oder, ich meine, du als OKC-Fan kannst ja...
ja, du hast schon recht, ich als OKC-Fan kann zufrieden sein. Ja, also man muss es zweierlei betrachten. Also natürlich ist es immer dann auch gestern Abend sehr interessant gewesen, wenn dann Paul George angeblich auf den Markt geworfen wird. Aber man sollte halt nicht vergessen, dass es häufig so ist, um so einen Trade wirklich zustande kommen lassen zu können, braucht man wirklich schon, denke ich, ein bisschen Zeit, um wirklich einen gemeinsamen Nenner zu finden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Trade von Paul George möglicherweise vielleicht zu den Boston Celtics machbar gewesen wäre, wenn man noch die Zeit gehabt hätte, in irgendeiner Art und Weise ein drittes Team mit einzubinden. Weil das Problem ist dann halt nämlich auch, dass die Indiana Pacers gute Draftpicks brauchen und nach Möglichkeit halt nicht nur den einen großen von den Brooklyn Nets, sondern wirklich mehr, weil wenn Paul George weggegangen wäre, dann wäre Miles Turner quasi wirklich alleine da, und das hätte so nicht geklappt, wenn man dann kaum noch Draftpicks zur Verfügung gehabt hätte.
Es hat wieder einen Trade gegeben, und es hat den Trade gegeben der Phoenix Suns. Sie traden PJ Tucker zu den Toronto Raptors. Es hat diesen Trade gegeben. Die Toronto Raptors, North of the Border, sie wollen nach wie vor wieder in die Conference Finals. Sie wollen vielleicht den Cleveland Cavaliers dann Paroli bieten können in den Conference Finals. Die Toronto Raptors, Torben, die haben in den letzten Jahren sehr, sehr viel richtig gemacht. Machen sie jetzt auch mit PJ Tucker einiges richtig?
Ich denke schon, weil das ist eigentlich die Position, auf der sie jetzt noch ein Loch haben, auch nach dem Ibaka-Trade, weil DeMarre Carroll lange nicht auf dem Niveau performt, was er in der Delta noch hatte. Die Knieverletzung scheint ihn da doch etwas weiter aus der Bahn geworfen zu haben, als anfangs gedacht. Und je nachdem, was sie jetzt zurückschicken nach Phoenix, ist PJ Tucker auf jeden Fall eine Verstärkung.
Ja, die Toronto Raptors machen, was ich eben schon gesagt habe, eine ganze Menge richtig und haben in den letzten Jahren wirklich ein sehr, sehr gutes Team aufgebaut. Masai Ujiri hat immer wieder gute Arbeit geleistet, um dann Leute dann auch nach Kanada zu locken, zu den Toronto Raptors. Felix, wie groß sind die Chancen für die Toronto Raptors, dieses Jahr wirklich wieder was kaputt zu machen? Sie gehören ja zu den Teams, die dann neben Washington, neben Boston dann etwas, wirklich etwas starten können.
Ja, sie können das. Die Frage ist, ob sie es schaffen, denn wir dürfen nicht vergessen, so richtig läuft es halt nicht mehr irgendwie seit Weihnachten, aber da müssen sie sich einfach an die eigene Nase packen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo ich es heute gelesen habe, aber ich bin mir recht sicher, dass ich es gelesen habe. Die Spieler der Toronto Raptors wollten wohl tatsächlich auch, dass für PJ Tucker getradet wird. Insofern fehlen jetzt natürlich dann alle Argumente, wenn es dann nicht mehr läuft. Also jetzt liegt es tatsächlich an der Mannschaft selbst, die Cleveland Cavaliers, die Boston Celtics, und du hast gesagt, die Washington Wizards zu fordern. Und Ja, klar, das Potenzial ist da. Sie haben einen überragenden Backcourt. Sie haben eine gut besetzte Starting Five tatsächlich auf allen Positionen. Insofern, ja, ein guter Trade, einer, der sie sicherlich näher ranbringt. Und wir haben die ganze Zeit über Boston gesprochen. Am Ende ist vielleicht Toronto derjenige, der ja die Cleveland Cavaliers fordert.
Ja, PJ Tucker, ich hab ein lustiges Zitat über ihn gelesen. Er hat gesagt zu den Phoenix Suns, ihr könnt mich überall hintraden, nur ich will nie wieder nach Übersee. Er hat ja ein paar Jahre tatsächlich in Übersee gespielt und hatte durchaus auch illustre Clubs dann. Er hat in Israel gespielt, in der Ukraine, in Griechenland und auch in Deutschland. Er hat bei Brose Baskets Bamberg dann auch gespielt in der Saison 2011, 2012, bevor er dann von den Phoenix Suns dann verpflichtet worden ist. Und in den letzten 4 Jahren hat er dort, beziehungsweise in den letzten 5 Jahren sogar, hat er dort gespielt und hat dort dann auch die Herzen der Fans so ein bisschen erobert. Er war ein auf jeden Fall sehr, sehr guter Spieler für die Phoenix Suns. Und ich werde ihm ein Tränchen nachweinen, weil ich mochte ihn sehr, sehr gerne. Ich bin Phoenix Suns-Fan. Jetzt ist er bei den Toronto Raptors. Und ich glaube dann tatsächlich, dass das ein sehr, sehr guter Deal geworden ist. Und für die Phoenix Suns wird der Deal versüßt durch Jared Sullinger und 2 Second-Round-Picks in der Zukunft. Also, ja.
Ich würde noch ganz gerne ergänzen, dass ich euch auch zustimme, dass der Trade eine gute Entscheidung war, weil ich denke, was ein Problem in den Playoffs werden könnte, ist, dass die Bank mit Norman Powell und Lucas Nogueira noch sehr jung ist und dass man da mit PJ Tucker jemanden, ich gehe jetzt mal davon aus, dass er von der Bank kommen wird, da hat man jetzt einen gefunden, der für ein bisschen Erfahrung von der Bank sorgt und ich denke, das ist auf jeden Fall eine gute Chance, um in den Playoffs weiterzukommen.
Ja, die Toronto Raptors haben jetzt einiges gemacht, um dann wirklich um wirklich nach vorne zu kommen. Und sie haben Serge Ibaka geholt und sie haben PJ Tucker geholt. Das ist dann ja auch eine Defensivverstärkung, weil jemand wie PJ Tucker kann auch zum Beispiel LeBron James verteidigen. Und Serge Ibaka ist unterm Korb ja durchaus auch eine Verstärkung. Felix, die Toronto Raptors alles richtig gemacht, scheint es.
Ja, scheint so. Es ist halt aber auch so, und das haben wir jetzt eigentlich noch gar nicht gesagt, sie müssen jetzt natürlich irgendwie auch, ne? Also sie haben getradet, sie haben ein bisschen was auch geopfert dafür. Sie sind jetzt tatsächlich auch nicht nur in der Position, dass sie fordern können, sondern sie müssen es jetzt halt tatsächlich auch bringen. Also sie müssen sich jetzt am Riemen reißen, müssen da ihre Position für die Playoffs verbessern, denn die ist ja so ein bisschen dahingeschmolzen. Und am Ende werden sie daran zu messen sein, ob sie eben Boston Paroli bieten können und Cleveland ja nach Möglichkeit eben auch fordern. Insofern, sie haben viel richtig gemacht und jetzt muss man sie eben an den Ansprüchen, die sie haben, am Ende auch messen dürfen.
Ja, also die Beobachter der NBA überschlagen sich gerade mit Lobpreisungen für die Toronto Raptors, dass sie einen unglaublichen Wert bekommen haben für relativ wenig. Also Jared Sullinger plus 2 Zweitrunden-Picks ist dann ja doch eine sehr moderate Gegenleistung für PJ Tucker. Torben, kann es eventuell sein, dass viel zu viele Teams, viel zu viele Spieler abgeben oder haben wollten, dass diese Trade-Deadline gar nicht so richtig ins Rollen gekommen ist jetzt am Ende?
Schwer zu sagen, aber ich weiß nicht, wer es gerade war, ob es Felix war oder Lars, die gesagt haben, dass ja doch beide Teams aufeinander kommen müssen, damit eben ein Trade zustande kommt. Und das ist eben häufig der Fall, dass so Interesse besteht hier und da an dem Spieler, aber eben dann doch letztendlich das Paket zu schnüren, damit beide damit leben können, relativ schwierig ist. Und so war es in den letzten Jahren immer, ist es in diesem Jahr auch, dass eben viel geredet wird, viele Spekulationen sich ergeben, aber die ganz großen Deals häufig ausbleiben.
Mhm. Das Team, über das wir am meisten gesprochen haben heute, die Boston Celtics, haben jetzt bekannt geben lassen, keinen einzigen Deal mehr gemacht. Wir bleiben so, wie wir sind und wir bleiben mit unserem Team so, wie wir sind. Man behält den Erstrunden-Pick der Brooklyn Nets für nächstes Jahr, der höchstwahrscheinlich ein Nummer-1-Pick sein wird. Man behält Jake Crowder und versucht dann jetzt eventuell dann erst nächstes Jahr ranzugehen. Und wer weiß, was einen dann diese Saison noch bringt. Also es ist ja durchaus noch einiges zu spielen in der NBA. Bis Mitte April geht die Regular Season, danach gehen die Playoffs los. Und ja, das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte mit den Boston Celtics. Felix, werden wir in den nächsten 5 Jahren eine Meisterschaft von den Celtics erleben? Die Bostoner Fanbase ist verwöhnt in allen 4 Sportarten.
Sie müssen ja, ne? Tom Brady hat ja Isaiah Thomas die Last aufgebürdet, von wegen, jetzt müsst ihr. Aber du als Fan aller großen amerikanischen Sportarten weißt ja, dass das innerhalb einer Stadt sich durchaus zentrieren kann und am Ende geht es trotzdem schief. Ich erinnere nur an die Cleveland Indians, die auch die Chance hatten, da die Meisterschaft in der MLB zu holen. Und es ist dann am Ende nach 3-0-Führung doch noch 4-3 für Chicago ausgegangen. Ja. Insofern, ja, natürlich, die Chance ist da, dass Boston gewinnt. Aber, und wir haben das mehrfach erwähnt, in Golden State, da ist ein überragendes Team aktuell, an dem muss man erstmal vorbeikommen. Die Cleveland Cavaliers haben, denen gehört wahrscheinlich nicht die Zukunft, aber denen gehört halt ein Stück weit auch die Gegenwart. Die San Antonio Spurs musst du immer auf dem Zettel haben. Die Boston Celtics haben sicherlich gute Chancen, in den nächsten Jahren irgendwann eine Meisterschaft oder zumindest erstmal die Finals zu erreichen, eine Meisterschaft zu holen. Ob die jetzt in den nächsten 5 Jahren geholt wird, dafür würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen, denn dafür, das hat mich die NBA gelehrt, ist das Geschäft einfach viel zu schnell. Isaiah Thomas trägt sie aktuell. Es wird in 5 Jahren wahrscheinlich nicht mehr der Fall sein. Wir müssen abwarten. Und ich möchte nur eine Sache sagen, weil Torben und Lars das jetzt schon gesagt hatten. Man braucht immer 2 Teams, die zusammenkommen. Wojnarowski twitterte vor einer Viertelstunde mal noch, Philadelphia has continued to search for a trade for Jahlil Okafor. Und das trifft es, glaube ich, ganz gut. Man sucht halt immer, ob irgendjemand jemanden haben möchte. Genauso haben ja die Sacramento Kings da gefühlt jeden versucht, an den Mann zu bringen. Und am Ende hat eben keiner jemanden gefunden.
Um nochmal, Felix, ich würde dich noch ganz gerne was zu Okafor fragen. Es ist ja nämlich so, dass Okafor sehr öffentlich und deutlich darstellt, dass er ungern in Philadelphia bleiben möchte. Ist jetzt nicht ein bisschen die Gefahr, dass er dann diese Situation, diese Einstellung weiterführt, weil er die 76ers dafür kritisieren kann, dass sie möglicherweise auch viel zu hohe Anforderungen für ihn hatten und dass das ein Grund sein konnte, wieso man letztendlich sich nicht über einen Trade einigen konnte?
Es ist sehr spekulativ, aber ich meine gelesen zu haben, dass Okafor auch sehr, sehr gerne nach Chicago wollte, weil er daherkommt. Mhm. Die Chicago Bulls aber keinerlei Interesse an ihm hatten. Also vielleicht war es schlicht und ergreifend auch so, dass Okafor ein präferiertes Ziel hatte. Das hatte kein Interesse. Gleichzeitig war das Interesse an Okafor, denn sie haben ihn ja angepriesen wie Sauermilch, scheinbar nicht so richtig gegeben. Sie haben Noel abgegeben. Eigentlich müsste sich seine Rolle innerhalb der Rotation deutlich nochmal verbessern. Er würde sich ja selbst ins Bein schießen, wenn er jetzt beschließt, irgendwie, ich nenne es mal Scheiße zu spielen. Denn er ist ja nach wie vor am Anfang seiner Karriere. Der tut sich ja keinen Gefallen, wenn er jetzt nicht sich hinsetzt und den Arsch aufreißt, um natürlich hinter Joel Embiid die Nummer 2 zu sein, aber irgendwann wird der Vertrag auslaufen und dann ist die Frage, wie hat er sich bis dahin präsentiert, möchte mich vielleicht auch jemand anders haben.
Also, wir werden es auch hier sehen, wie die nächsten Monate und Jahre dann sich fortführen. Es gibt noch 2 Nachrichten, die Utah Jazz haben verlauten lassen. Nein, es gibt keinen Deal von unserer Seite und Tim McMahon, der Beatwriter der Dallas Mavericks, der hat getwittert, dass Deron Williams wahrscheinlich einen Buyout bekommen wird von den Dallas Mavericks, weil man Yogi Ferrell jetzt die Point Guard Last aufbürden möchte. Torben, Yogi Ferrell ist den Dallas Mavericks ziemlich in den Schoß gefallen.
Ja, ist der nächste in der Reihe der Point Guards, die davon profitieren, unter Rick Carlisle und vor allem neben Dirk Nowitzki spielen zu dürfen. Wundert mich jetzt ein bisschen, ehrlich gesagt, dass Deron Williams, also würde mich wundern, wenn er einen Buyout bekommen würde. Natürlich ist die Position mit J.J. Barea und Devin Harris da so ein bisschen überladen. Aber sein Vertrag läuft im Sommer aus, wenn ich mich nicht irre.
Ja.
Und von daher besteht da nicht die Not eigentlich, meiner Meinung nach, ihn da herauszukaufen. Außer sie haben sich irgendwie mit ihm verständigt natürlich, dass sie ihm die Chance geben wollen, noch sich ein Wunschteam, wobei das die Dallas Mavericks ja waren, als er zu ihm gekommen ist, aussuchen zu können. Oder er hat eben einen Contender, der Interesse gezeigt hat, wie die Cleveland Cavaliers, und dass die ihm da keine Steine in den Weg legen wollen, sich da noch anschließen zu können.
Deron Williams ist am Ende der Saison unrestricted free agent und es könnte dann tatsächlich sein, dass Deron Williams den Buyout bekommt und dann ab 1. März vielleicht sogar nochmal zu einem Team gehen kann, was in Contention ist. Die Zeit bei den Dallas Mavericks scheint jedenfalls abgelaufen zu sein und ich finde die Geschichte Ich finde die Geschichte mit Yogi Ferrell wirklich faszinierend. Hat einen 10-Tages-Vertrag bekommen, hat sofort überzeugt, hat einen zweiten 10-Tages-Vertrag bekommen und dann hat man ihm einen 2-Jahres-Deal angeboten und den hat er natürlich genommen. Er wäre ja mit dem Klammerbeutel gepudert gewesen. Wer hätte den nicht angenommen? Aber Felix, das ist so ein bisschen die Feel-Good-Story, finde ich, der letzten Wochen.
Ich glaube, das ist die Feel-Good-Story der kompletten NBA-Saison. Also ich müsste lange in meinem Gedächtnis kramen, bis ich eine ähnliche finde. Jeremy Lin war vielleicht die letzte, die ähnlich war. Also es ist schon unfassbar, was da passiert ist. Und er hat ja nicht irgendwie gut gespielt. Er hat ja dieses Team, das da zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch arg gebeutelt war, dann phasenweise getragen hat, überragende Spiele dahingelegt. Es gab ja dieses eine Spiel, in dem er, glaube ich, 10 Dreier getroffen hat. Also zeig mir mal einen quasi Rookie, der 10 Dreier trifft. Das ist passiert jetzt auch nicht so oft, wenngleich natürlich Yogi Ferrell alles andere als ein gewöhnlicher Rookie ist. Aber es ist einfach schön, dass es solche Geschichten gibt und dass sie dann an der Seite des Sympathieträgers schlechthin, an der Seite von Dirk Nowitzki geschehen, ist vielleicht auch irgendwie dann Karma, wenn man das so nennen möchte.
Torben, ich habe gerade eben den Twitter-Account von André Vogt von God Next habe ich aufgemacht und da hat er ein Foto getwittert von einem schlafenden Phil Jackson und mit den Worten unterschrieben, Live-Bild aus dem War Room der Knicks. Sind die Knicks der große Verlierer dieser Trade-Deadline jetzt? Ich muss sehr lachen über dieses Foto.
Braucht es dafür noch die Trade-Deadline, ja, um das Verlierer zu machen?
Ja, es ist auch sehr gute Frage, ja.
Also ich weiß nicht, also der Rekord von Phil Jackson als Coach ist uneinholbar wahrscheinlich, aber der als General Manager ist doch jetzt sehr bescheiden bisher.
Ja. Phil Jackson.
Übrigens, auch ein schönes Foto. Ich weiß gar nicht, wer es gerade entdeckt hatte von uns, aber ich habe sie im Chat gesehen von Andre Robertson, der einen Simpsons-Screenshot von Ralph Wiggum sich rausgesucht hat mit der Überschrift I'm a hugger, also ich bin jemand, der Leute gerne umarmt. Also, hat wohl auch gelesen, dass er dabei entdeckt wurde, wie er Leute in Oklahoma City umarmt hat.
Das ist eine sehr, sehr lustige Geschichte. I'm a hugger. Andre Robertson soll sich vor Stunden soll er Leute im Clubhaus oder in Facilities der Oklahoma City Thunder soll er umarmt haben und das galt als Zeichen, dass er wohl getradet wurde und jetzt schickt er ein GIF, wo drauf steht nur I'm a hugger aus einer Simpsons-Figur. Das ist sehr, sehr lustig und das finde ich hat sehr, sehr viel Humor und das ist eine sehr schöne Geschichte. Ich wollte nochmal gerade auf die Boston Celtics zu sprechen kommen. Kennt ihr dieses Foto von dem Jungen, der jedes Jahr bei der Siegesparade eines der Bostoner Teams ist und dann einen neuen Aufkleber hinzufügt und der jetzt dieses Jahr nach der Siegesparade der New England Patriots konnte er ein Schild hochhalten, 15 Jahre alt, 10 Paraden hat er schon gehabt. Einmal von den Boston Celtics, einmal von den Boston Bruins, 5-mal von den New England Patriots und 3-mal von den Boston Red Sox. Als Sportfan in Boston ist man relativ verwöhnt und deswegen die Boston Celtics müssen nachlegen, sie sind das Team, was am längsten keine Meisterschaft geholt hat. Fire Danny Ainge heißt es. Hashtag Fire Danny Ainge.
Aber da kann man doch jetzt so aus ein bisschen nördlicherer Sicht aus Cleveland kommen und sagen, ja, das ist ja langweilig, wenn du alle 2 Jahre oder zweimal in 3 Jahren feiern kannst. Du kannst das ja gar nicht wertschätzen, so eine Meisterschaft. Das ist ja wie Frühstück für dich nach dem Aufstehen. Stehst auf, frühstückst und fährst zur Parade. Also.
Ja. Was mussten die Chicago Cubs-Fans erleiden 108 Jahre, als sie letztes Jahr dann die Meisterschaft gewonnen haben?
Weiß man, ob es da noch jemanden gab, der von damals noch, also nein, der damals schon dabei war, irgendwie als Kleinkind und überlebt hat?
Nein, es war keiner mehr da. Die älteste war, ich glaube, 95 Jahre alt. Die hatte auch Dauerkarten für dann tatsächlich die Finals und hat das letzte Spiel dann auch gesehen. Und das war
auch überlebt, hoffe ich.
Sie hat es auch überlebt, ja. Ich meine, auch wenn das Spiel dann tatsächlich sehr, 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 sehr spannend war. Also, es scheint keine Trades mehr gegeben zu haben. Die Pelicans werden wohl Terrence Jones jetzt entlassen, werden auf das Waiver Wire setzen. Rose Rubio ist nicht stattgefunden. Und die Timberwolves wollten wohl noch jemanden zu Derrick Rose dazu haben. Und das haben die New York Knicks dann nicht mehr gemacht. Und die Memphis Grizzlies, auch die bleiben, so wie sie sind jetzt zur Trade-Deadline. Von den Memphis Grizzlies hat man gar nichts gehört, Lars. Verwunderlich oder nicht verwunderlich?
Ich denke, nicht wirklich verwunderlich. Man hat im Grunde seinen Kern seit diesem Sommer zusammen mit Chandler Parsons, wobei es meiner Meinung nach noch nicht sehr effektiv funktioniert, weil er immer wieder auch über Verletzungsprobleme klagt. Und ich denke auch, dass man in den folgenden Jahren durch diesen Riesenvertrag für Mike Conley sich selbst bis in die Hände gebunden hat.
Also auch die Memphis Grizzlies machen nichts. Eins der unauffälligeren Teams, die jetzt dann auch still geblieben sind.
Ja, und zu den Grizzlies noch. Den Grizzlies fehlen halt auch irgendwie die Bausteine, um wirklich zu traden.
Ja.
Also sie haben wenig, was irgendwie größeres Interesse an der Liga erzeugt. Zu Chandler Parsons noch kurz. Also ich habe gerade mal die Teamseite der Grizzlies aufgerufen. 35% aus dem Feld, 27% Dreier, 6,5 Punkte, 2,4 Rebounds in knapp 20 Minuten in nur 27 Spielen. Also die Entscheidung der Mavericks im Sommer zu sagen, Chandler sucht dir was Neues, stellt sich bisher als eindeutig als die richtige Entscheidung heraus.
Ja, die Memphis Grizzlies, aber trotzdem könnten sie ein sehr, sehr unangenehmes Team in den Playoffs werden, oder?
Das auf jeden Fall. So diese Grid-and-Grind-Philosophie, die in Memphis immer noch vorherrscht, ist weiter präsent. Mit Marc Gasol haben sie einen der vielseitigsten Offensiv- wie Defensiv-Center der Liga da in ihren Reihen. Und ja, auf jeden Fall immer ein Team, das in den Playoffs keinen Spaß macht zu spielen, auch wenn sie jetzt weiter ihre Schwachstelle haben, natürlich bei den Dreierschützen. Da fehlt es halt weiterhin, aber da war jetzt auch nicht zu erwarten, dass sie an der über Trades noch irgendwie die große Verbesserung an Land ziehen könnten.
Felix, die Trade-Deadline ist jetzt vorbei. Es hat bis auf den Boogie Cousins Trade hat es keinen wirklich großen gegeben, der jetzt so ein bisschen die Erdachse der NBA-Welt erschüttert hat. Hat sich dadurch jetzt in irgendeiner Weise was verändert am Meisterschaftsrennen? Also dass du sagst, das und das geht jetzt in eine andere Richtung, beziehungsweise das hat mein Gefühl für dieses oder jenes Team verstärkt. Hast du da in irgendeiner Weise andere Tendenzen jetzt als vor der Trade-Deadline?
Noch nicht, aber wir warten ja noch auf den Buyout von Andrew Bogut. Danach werde ich dieses Urteil fällen, aber Stand jetzt ist es natürlich so, dass letzten Endes wir nicht wirklich sagen können, okay, hier hat sich richtig was getan. Wir haben vorhin darüber gesprochen, die Houston Rockets haben sich sicherlich einen tieferen Kader zugelegt durch ihren Trade mit den Lakers und sind ja auch durch die anderen Trades, die sie ja noch getätigt haben, versuchen sie sich in eine Position zu bringen, um eben vielleicht Andrew Bogut zu holen. Insofern ist da noch nicht aller Tage Abend, aber es wurde am Ende ja dann doch heißer gekocht als gegessen. Wir haben über Jimmy Butler geredet. Die New York Knicks haben vor allen Dingen über Carmelo Anthony geredet. Paul George war im Gespräch und am Ende sitzen alle dort, wo sie vorher saßen. Insofern, eigentlich hat sich wenig geändert, Stand jetzt. Aber wie gesagt, wir warten mal noch ab, wo Andrew Bogut und vielleicht auch wo Deron Williams am Ende landet.
Und wer hat den Preis jetzt gewonnen für die unterstützenswerteste Franchise, Sacramento oder New York, Lars?
Wie meinst du das mit unterstützendste?
Also welches dieser Teams braucht am meisten Hilfe jetzt in den nächsten Jahren?
Sacramento oder New York, hast du jetzt gefragt?
Ja.
Sacramento würde ich sagen. Ich denke, dass sie das jetzt schwierig noch komplett auszuführen in unserer verbleibenden Zeit, aber ich denke, dass sie mit Bobby Hield nicht wirklich einen Spieler gefunden haben, auf den sie mit Garantie sozusagen setzen können. Deswegen bedarf es da noch anderer Spieler, um dann wirklich in den nächsten Jahren angreifen zu können.
Um ganz kurz Lars' These zu untermauern, die New York Knicks haben Kristaps Porzingis.
Das ist also allerdings richtig und das vergisst man ja auch gerne noch in dem ganzen Kladderadatsch, der mit den New York Knicks dann läuft. Die New York Knicks haben mit Kristaps Porzingis jemanden, der die Zukunft der Franchise bestreiten kann. Und nach wie vor möchte ich gerne die Leute sehen und kennenlernen, die damals, als die Draft Night war, geboot haben und Phil Jackson aus der Halle befördern wollten, als man sich für Kristaps Porzingis entschieden hat. Das war vielleicht ein ganz kleines bisschen vorschnell, oder?
Ja, definitiv.
Wobei,
ja? Oder? Ja, gerne, Tom.
Wobei der halt noch beweisen muss, dass er wirklich 82 Spiele über mehrere Jahre machen kann. Hat ja jetzt doch hier und da schon mal Probleme gehabt mit seiner Achillessehne und Ähnlichem. Können natürlich auch einfach nur Anpassungsschwierigkeiten sein an eben diese doch deutlich kräftezehrendere Saison der NBA im Vergleich zu europäischem Basketball. Aber ja, Spieler von der Größe müssen eben doch immer erstmal beweisen, dass sie auch über längere Zeit gesund und fit bleiben können.
Ja, aber vielleicht holt er sich da ja mal ein paar Tipps bei Dirk Nowitzki, der es ja durchaus geschafft hat, über Jahre hinweg sich eine Gesundheit anzueignen, die durchaus beneidenswert war, und dass er in vielen, vielen Jahren mit wenig Verletzungen dann zu kämpfen hatte, bis auf jetzt die letzten Jahre, wo er dann doch etwas das Alter gespürt hat. Also,
und der soll ihn ja auch schon eingeladen haben, sich im Sommer mal zu treffen auf die eine oder andere Trainingseinheit. Also der Kontakt ist schon hergestellt.
Ja, und irgendwie braucht Holger Gschwindner ja auch eine Anschlussanstellung.
Der Dirk Nowitzki hat ja aber auch mal verlauten lassen, dass er eben sich genau sowas vorstellen könnte nach der Karriere. Also vielleicht darf Holger Gschwindner einfach auch irgendwann mal in Rente gehen.
Ich weiß nicht, ob Holger Gschwindner das will.
Ja, noch spielt Dirk Nowitzki ja auch, und er hat ja sogar in Aussicht gestellt, seinen Vertrag womöglich nochmal zu verlängern. Also warten wir mal ab. Am Ende sehen wir Dirk noch mit 40 spielen, von daher so lange ist ja auch Holger Gschwindner noch irgendwie gefragt.
Ja, und wenn andere Leute Wurfprobleme haben. Ich meine, Holger Gschwindner wurde, den hat man ja sogar Rajon Rondo anvertraut, aber da hat wahrscheinlich Gschwindner irgendwann gesagt, da kann selbst ich nichts mehr machen bei dem Wurf von Rajon Rondo.
Also bei Rondo fällt mir immer nur eine Geschichte ein, was so seinen Charakter, glaube ich, der sich jetzt so über die Jahre immer wieder rumgesprochen hat, so mein Bild von ihm etwas gefestigt hat. Und zwar gab es ihn wieder, war noch bei den Celtics, so ein Community-Event, wo die sich dann mit Grundschülern getroffen haben und vier gewinnt und Ähnliches gespielt haben und Rondo da halt reihenweise die Kinder abgezogen und besiegt hat. Und das passt ja so doch zu dem einen oder anderen, was man da gehört hat, wie er sich so in den Locker-Rooms und rund um den Court und auf dem Court verhalten hat.
Ja, wie Boris Johnson, als er noch Londoner Bürgermeister war und dann mal dieses eine Kind beim Rugby umgeräumt hat mit seinen 120 Kilo. Das war auch eine sehr, sehr schöne Geschichte damals. Aber wir driften ab. Wir haben eine relativ ruhige Trade-Deadline erlebt. Wir haben mit Boogie Cousins und mit dem Trade von Serge Ibaka und jetzt auch mit dem etwas größeren Trade, den die Oklahoma City Thunder und die Chicago Bulls hinter sich gebracht haben, haben wir eine ganze Menge bekommen. Aber nicht so das, was wir uns für die letzten Stunden dann noch erhofft hatten. Wir hatten auf einen Paul George Trade gehofft. Wir hatten vielleicht auch auf einen Jimmy Butler Trade gehofft. Vielleicht, dass die New York Knicks jemanden loswerden. Aber das ist alles nicht eingetreten. Sollte es noch Änderungen gegeben haben, sollte es noch Trades gegeben haben, werdet ihr hier auf meinsportradio.de dann darüber informiert werden. Wir danken auf jeden Fall fürs Zuhören. Euch dreien danke ich sehr, sehr für eure Teilnahme. Es hat mir großen, großen Spaß gemacht. Und ich wünsche euch noch viel, viel Spaß im weiteren Programm von meinsportradio.de, und am 1.3. machen wir sowas nochmal und dann für die NHL. Und dann 1.3. 19.30 bis 21.30 Uhr schauen wir uns mal die NHL Trade Deadline an. Bis dahin, auf Wiederhören.
Live vor auf meinsportradio.de. Die aktuellen Ergebnisse, die Stimmung aus den Arenen und alle Hintergrundinfos zu den Spielen. Immer, immer informiert sein, auch von unterwegs, mit der kostenlosen meinsportradio.de App.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.